Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu den Rindflaschen, in denen Holger Klein und meine Wenigkeit über Wein und andere Unzulänglichkeiten sprechen. Und das tun wir normalerweise am Mittwoch, nur nicht heute. Heute ist Sonntag, Pfingstsonntag. Und vor 10 Jahren hat es zum ersten Mal Wer redet, ist nicht tot gegeben. Hallo Holger.
Krass, oder? Tag?
Ja,
krass,
ja,
schon krass. Krass,
ja. Krass, ja.
Ja, was war eigentlich die erste Sendung? Das war noch mit Egghead, ne? Das war mit dem Egghead über Lizenzen, über irgendwelche Lizenzmodelle.
Ich glaube, ne? Also es war die sogenannte Nullnummer und da habt ihr euch mal irgendwie so ein bisschen eingegroovt, ne?
Ja, das war ja alles irgendwie, das war ja sowieso ein einziges Eingrooven die ersten Jahre. Da klangen wir ja auch immer noch, also wir Podcasts klangen ja auch immer noch total scheiße. weil wir hatten schlechte Mischpulte, also es war ja alles die ganze Produktionstechnik, die wir heute haben, die gab's ja noch gar nicht. Es gab keine vernünftigen USB-Mikrofone, es gab keine vernünftigen Softwaren, in die du direkt hättest recorden können, so wie heute, ne, mit einem Ultraschall. Wo du einfach irgendwie so einen One-Stop-Shop hast.
Ja,
mit der Kommunikationsleitung, also mit der Leitung, mit der wir uns zusammenschalten, einer Jingle-Maschine, einem Stream. Ja. Im Livestream und das alles irgendwie aus einer Hand. Also es ist schon.
Also ich hab halt furchtbar Schiss vor dieser Software, weil die so mächtig ist und eigentlich so viel kann. Ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, ich irgendwie total aufgeschmissen bin, aber eigentlich funktioniert's ja.
Die ist total super. Das Problem ist, dass der Kollege, der Ralf, der das Ding, also die Skin, das ist ja eine Skin für Reaper, dieses Ultraschall, und der das Ding programmiert hat, der hat halt Tutorial-Videos gemacht. Aber die sind so lang. Ja, es ist halt so, und ich hatte das Glück, dass ich irgendwann hatte ich mal eine ganz spezifische Frage zu Ultraschall und habe gesagt, hier Ralf, hör mal, komm, ich komme mal Flasch Riesling und du erklärst das. Und dann konnte ich zu ihm hinfahren, konnte genau die Fragen stellen, die ich stellen musste und habe dadurch die Einführungsphase verkürzt. Das war ganz praktisch.
Das ist super. Ja. Wir stoßen an. Wir stoßen an mit Seconde Nature, ja?
Warte, scheiße, ich habe jetzt Manschetten drum gemacht um alle.
Ach so, genau, das ist Bonnet Pension, Seconde Nature.
Bonnet Pension, genau. Mhm. Dann gucken wir mal, ob dieser Raum das überlebt heute. Es geht nicht auf. Ich hätte das schon aufmachen müssen, ne? Oder?
Nö.
Okay.
Passt bloß, also ich hatte jetzt mit der Seconde Nature ist ein bisschen übergesprudelt, aber pass bloß auf.
Ja. Oh Gott, okay. Ich habe Angst. Warum habe ich mir nicht einen Eimer hingestellt?
Ja, also weil es gerade nochmal die Frage aus dem Chat kam, wir fangen an mit Bonnet Pension, Seconde Nature aus Chamery, Premier Cru.
Oh ja, der drückt. Schwein gehabt. So, das ist diese rötlich-braune Kapsel gewesen, ne? Oder habe ich jetzt das falsche?
Ja, genau, okay. So.
Ja. Na dann.
Ja, dann stoßen wir mal an, ne?
Sekunde.
Oh, ja.
Einschenken, auch für die Atmo. Und vor allen Dingen super über die Atmo drüber labern. Voll Idiot. So. Schon hier. Das ist. Au! So. Stößchen.
Sehr schön. Ja, ist schon krass. Das sind mittlerweile 1233 Sendungen geworden und das hier ist die 1234., wenn nicht noch was dazwischen kommt.
Nee, kommt nichts dazwischen. Also die wird die nächste, die ich veröffentliche und dann gibt's wieder einen Geschichtsunterricht.
Ja.
Was ja irgendwie im Moment so die Veröffentlichungsbank ist. Ich glaube, ich habe nichts regelmäßiger gemacht, als was halt auch dran liegt, dass ich Matthias von Hellfeld habe, der mir da immer.
Ja, der ist ja auch super. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, dass eure Sendung dann kurz nach der Sendung oder parallel sozusagen zu der Sendung kommt, mit der ihr das ja oder die ihr eigentlich ankündigt darüber, oder
nicht? Ja, aber ist halt nicht mehr nötig.
Ach so.
Also
das
hat sich verselbstständigt. Also die haben damals bei Deutschlandfunk Nova eben dieses eine Stunde History gestartet und Matthias kannte ich ja vorher schon und der meinte, du hast doch so hohe Reichweite, also die hatten halt keine Reichweite mit Nova, ja?
Ja.
Du hast so viel Reichweite, kann man da nicht was zusammen machen, so Win-Win-Situation, du hast irgendwie was schönes Thema und dann haben wir halt gesagt, so ja, kommt dann immer, ich weiß gar nicht, wann die veröffentlicht hatten damals, ich glaube immer sonntags, kam die Sendung und dann haben wir immer gesagt, okay, dann machen wir freitags Vrind und schieben die Leute so rüber, dass Nova dann eben auch irgendwie was davon hat und mein Honorar sozusagen ist halt, dass Matthias das mit mir macht, was ist ja irgendwie... Was ja schon ein Geschenk irgendwie ist, weil er hat jetzt zu allem was zu erzählen.
Ja, das ist auch sehr schön, ja.
Und das ging dann ja ratzfatz, das Nova irgendwie. Das dürfte einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste öffentlich-rechtliche Podcast sein. Eine Stunde History von DLF Nova. Eventuell,
ja,
eventuell
also noch der zu Drosten. Laut und ja, das
könnte Christoph, der ist dir nicht zu laut, du bist ihm zu alt.
Ja, das kann auch sein.
Das ist, sag ich auch mal, Matthias, was macht ihr da? Und er sagt mir, Holger, du bist nicht die Zielgruppe.
Ja, das stimmt. Deswegen höre ich euch eigentlich lieber so zusammen.
Das höre ich oft, genau.
Ja.
Nee, und und das hat sich halt, also eigentlich hätten die sagen können, so, komm, schönen Dank, nach zwei Jahren oder irgendwie so, schönen Dank war gut, aber wir brauchen dich nicht mehr, hau ab. Mhm. Und Matthias macht halt trotzdem weiter. Und das ist echt ein Geschenk.
Ja, das ist toll. Das finde ich auch.
Ja. Jetzt habe ich irgendwie, war dann auch immer schön zu produzieren, weil ich habe dann ja, wenn ich beim Radio arbeite, habe ich ja den Vormittag immer frei gehabt bisher. Jetzt haben sie ja die Sendung eine Stunde verlängert nach vorne hin, ab 15 Uhr schon. Dadurch habe ich vormittags nicht mehr so viel Zeit. Und dann konnten wir das immer schön morgens aufnehmen, zwei Sendungen oder so. Und danach bin ich dann zur Arbeit, also zum Sender. Was auch super war, das heißt, ich konnte das so integrieren. Das hat sich so fast nebenbei produziert. Also ich musste nicht darauf achten, Termine zu machen. Schon sehr geil, ja.
Ja.
Jetzt muss ich die nächsten 10 Jahre auch, ne? Auf nochmal 10 Jahre.
Auf nochmal 10 Jahre.
Ja, gut.
Ja, das kam auch schon aus dem Chat.
Ich muss ja jetzt auch. Ich meine, Ende Juni ist meine Radiosendung zu Ende. Das heißt, ab Juli werde ich Podcaster sein, und zwar ausschließlich Podcaster. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer um die Ecke.
ARD um die Ecke.
Und macht mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, aber das wage ich mal zu bezweifeln. Das heißt, das wird es dann möglicherweise auch nach etwas über 2 Jahrzehnten mit mir und dem Hörfunk gewesen sein. Und zwar diesmal endgültig, weil ich dann nicht mehr irgendwo in der Redaktion arbeiten werde und nichts, sondern komplett raus bin. Ich werde allerdings noch Podcasts produzieren für die.
Ja, krass.
Ja, und dann bin ich komplett selbstständig und kacke mich jeden Tag ein, weil ich denke, ich könnte nächste Woche meine Miete nicht mehr bezahlen. Genau, und dann fällt mir auf, die Wohnung gehört mir ja. Ah, Schweinger.
Ah, schön.
Ja.
Ja. Krass.
So.
So, genau. Kommen wir mal zwischendurch eben zum Schaumwein, also zum Champagner.
Ja.
Genau, also es muss jetzt irgendwie mal sein, einfach eine ganze Champagner-Sendung. Zum richtigen Anlass. Also wir haben heute 3 Champagner aus 3 unterschiedlichen Ecken in der Champagne. Wenn man von Champagne spricht, dann reden ja die meisten, also gehen eigentlich die meisten davon aus, dass es irgendwie ein Gebiet, das ja eigentlich, dass man so über einen Kamm scheren kann. Ne? Ja. Weil Champagne ist halt irgendwie Champagner.
Ja, ist eine Kennzeichnungsalle.
Genau. Und wenn man dann irgendwie mal ein paar Minuten investiert, dann merkt man halt, das ist schon ein bisschen anders. Da gibt's irgendwie so eine Ecke um Reims herum und dann eine um Epernay. Und dann kennt man, vielleicht hat man schon mal Côte Blanc gehört. Mhm. Und dann kommt ja irgendwie, wenn man weiter runterfährt, kommt noch ein bisschen was. Dann kommt so eine Stunde lang gar nichts. Und dann kommt noch mal die sogenannte Côte Bar. Die heißt deswegen so, weil es 2 Orte gibt, die Bar heißen. Und um diese beiden Orte herum gibt's halt noch mal ein Anbaugebiet. Aber das unterscheidet sich total von den Anbaugebieten oben sozusagen.
War das das, wo wir auch waren? Wo der Typ irgendwie irgendeine Traubensorte reinschmuggelt, die eigentlich nicht drin sein darf?
Ja, das war bei La Seigne, das war nochmal so ein eigener, das ist, La Seigne ist am Mont-Gueux, also am Mont-Gueux, und dieser Mont-Gueux ist sozusagen wie ein Kreideberg in einer Talsenke, in der im Wesentlichen eher Kartoffeln angebaut werden, ne? Also insofern ist sozusagen die Champagne schon sehr zerstückelt.
Mhm.
Und in diesen Stückelungen unterscheiden sich die Bodentypen halt kolossal eigentlich voneinander. Und das macht das Ganze eigentlich total interessant. Also natürlich auch das Klima immer so ein bisschen, diese Côte Bar ist schon ein bisschen südlicher, die ist schon ein bisschen wärmer teilweise. Und da gibt's halt überhaupt keine Kreide mehr. Man verbindet ja Champagner im Wesentlichen mit Kreide.
Mhm.
Aber das, was wir jetzt zum Beispiel im Glas haben, das kommt aus der sogenannten Petit Montagne de Reims. Wer schon mal in der Ecke war, es gibt Reims mit der Kathedrale, also das ist ja eine schon für sich genommen eine berühmte Stadt, weil dort irgendwie zig Könige gekrönt wurden.
Ja, und dann Didier Eribon vor 10 Jahren, oder wenn er dann Rückkehr nach Reims geschrieben hat, spätestens da hat es dann auch jeder wieder mitgekriegt.
Ja, genau. Und wenn man von da dort aus nach Epernay fährt, das ist so die heimliche Hauptstadt der Champagne, ist ein viel kleinerer Ort, aber liegt sozusagen schon mitten in der Champagne, während Reims eher so am Rande liegt. Wenn man von Reims nach Epernay fährt, dann fährt man so eine kleine Hügel hoch. Da sind wir damals gewesen, als wir zusammen da waren, bei Jérôme Prévost in Bulle. Mhm. Das ist sozusagen von dieser Straße aus auf der rechten Seite, das ist die Petite Montagne de Reims, und auf der linken Seite dieser Straße ist dann die sogenannte Montagne de Reims, und allein die unterscheiden sich schon auf dieser Straßenseite. Und da, wo wir jetzt sind, hier bei der Domaine Bonnet-Ponson, da haben wir halt eher so tonige, lehmige Böden, eher Mergel, sandige Böden und den sogenannten Mühlstein. Also der heißt tatsächlich auf Französisch, ist es Mühlstein übersetzt, weil das ein so harter Kalkstein ist, dass man den also zum einen gerne zum Bauen verwendet hat. Also sehr viel in Paris ist mit diesem Mühlstein gebaut, und man hat ihn tatsächlich auch als Mühlstein verwendet, ne? Weil er eben recht abriebfest ist, ne? Genau. Und weil es da eben so verschiedene Sachen gibt, Sand, Mergel, Kalkstein, gibt es dort eben auch viel mehr. Also eben die typischen drei unterschiedlichen Rebsorten, die wir hier auch drin haben.
Danke, Mergel. Nämlich,
ne? Entschuldigung. Danke, Mergel.
Da habe ich noch gar nichts getrunken.
Ja. Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier. Also Meunier ist da recht stark. Das ist ja so die dritte Sorte in der Champagne. Bei uns heißt die ja Müllerrebe. Also wie in Frankreich, Meunier, ne, heißt ja Müller. Und weil die halt die Blätter, wenn die reifer werden, so ein bisschen so aussehen, als wären sie mit Mehl bestäubt.
Ja.
Oder sie heißt bei uns halt auch Schwarzriesling, was ein totaler schräger Name ist halt, weil die Rebsorte mit Riesling gar nichts zu tun hat. Aber das kommt halt häufiger vor, ne? Genau. Und Bonnet-Ponson, das ist, wenn man so will, also es ist ein altes Weingut. Im Prinzip haben die seit 1862 Wein gemacht oder Trauben geerntet. Sind dann irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen größer geworden. Und der Vater von dem jetzigen Besitzer hat eigentlich angefangen, auch Wein zu füllen und unter eigenem Namen zu verkaufen. Und Cyril, also Cyril Bonnet, der das jetzt macht, der hat eigentlich so diesen... ja, diesen Stil, den wir jetzt so im Glas haben, irgendwie so ausgearbeitet. Ja. Ja. Und im Chat kam vorhin schon, das riecht ja, sind wir wieder bei Cidre, das riecht ja wieder so ein bisschen so.
Stimmt,
und,
ja.
Ne, kann man nachvollziehen, weil das ist tatsächlich, die Idee bei diesem Champagner ist, tatsächlich so ein bisschen mit einer leichten Oxidation zu arbeiten.
Also was ich total vermisse, ist zum Beispiel dieses Brioche, was ich eigentlich im Champagner immer erwarten würde.
Ja.
Obwohl, was hatten wir, war das dieser Jurčić, hatten wir den in der Sendung oder hatten wir den im Gasthaus mal?
Jurčić hatten wir mal im Gasthaus.
Der hat auch überhaupt keinen Brioche gehabt und war so ein ganz klarer, ja fast wie ein klarer, nur als Champagner.
Genau, das kann man natürlich auch so ein bisschen... Das kann man natürlich steuern im Keller auch, wenn du den Wein auf der Hefe lässt und die Hefe auch ein bisschen aufrührst, vielleicht so, dass die Hefe stärker dann im Wein vorhanden ist. Hier ist das sozusagen von der Nase her ist es nicht so, aber ich finde, am Gaumen hat man das dann schon. Ja, da hast du schon dieses Hefige viel stärker. Ne? Also Mürbiskernobst so ein bisschen, sehr kräutrig, finde ich. Und dann eben diese schöne Hefe, dann hast du auf der anderen Seite diese so Zitrusfrucht mit Zesten, finde ich sehr, sehr frisch, ne?
Ja.
Sehr frisches Teil. Und ich hatte mich jetzt für die Sendung entschieden, mal drei Champagner zu nehmen, die halt non-dosé sind, also da ist kein Zucker mehr dazu gekommen.
Wann kommt der normalerweise dazu? Also ich ziehe den Saft ab, lass den einmal angären und tu den dann in die Flasche und lass ihn dann da weiter gären. So geht Champagner, ne?
Nee, das ist sozusagen die alte Form von Schaumwein zu machen. Das ist im Prinzip das, was bei Petnat passiert, dass man den angärt und dann in die Flasche kommt und der dann zu Ende gärt. So hat man in der Champagne auch angefangen vor 300 Jahren. Das ist ja nicht von jetzt auf gleich entwickelt worden, sondern man hat das in der Champagne dann, das sogenannte Champagner-Verfahren entwickelt, indem man den Wein erstmal hat durchgären lassen. Also Der sollte dann knalltrocken sein, wenn es geht. Und dann erfolgt die sogenannte Assemblage, wo dann verschiedene Weine zusammengesetzt werden, in den meisten Fällen, ja. Aus verschiedenen Rebsorten, ja. Und manchmal auch aus verschiedenen Jahren und oft auch aus verschiedenen Regionen und Weinbergen der Champagne. Warum das so ist, kann ich gleich noch erzählen. Aber dann kommt, dann werden die zusammengemischt, wenn man so will. Und dann kommen die in die Flasche und da kriegen die dann nochmal eine genau dosierte Hefe und Zucker. Ja, damit dann in der Flasche unter Korken sozusagen nochmal eine zweite Gärung provoziert wird. Ja. Da dann eben natürlich das CO2 nicht aus der Flasche kann, bilden sich halt die Bläschen und je länger dann so ein Champagner dann eben da liegen bleibt und sich entwickelt dann, desto feiner wird das dann letztlich irgendwann auch. Ne? Genau. Das heißt also, im Prinzip hat man bei heutigen Champagnern hat man einen fertigen Wein, einen trockenen fertigen Wein, bei dem man aber die Trauben normalerweise so früh gelesen hat, dass sie der Grundwein halt sehr sauer ist. Ne? Also der muss einfach sehr viel Säure haben und der sollte auch nicht zu viel Alkohol haben. Und die Kunst sozusagen der Champagnermacher ist dann aus diesen sehr sauren Grundweinen einen Wein zusammenzustellen, der nachher einfach eine gewisse Klasse hat.
Ja.
Ja, genau. Und warum hat man das so gemacht? Also zum einen die ersten Champagner, weil ich jetzt gerade von Non-Dosé gesprochen habe, also nicht dosiert, nicht nachgesüßt. Die ersten Champagner waren sehr süß.
Okay.
Ja.
Also die ersten im historischen Sinne jetzt.
Im historischen Sinne.
Das heißt, okay, das wie süß? Spätlese, Auslese? Also wie vergleiche ich das?
Ja, das kann schon gut 100 Gramm gehabt haben, ne, so pro Liter.
Was also ist 100
oder
Gramm?
Oder mehr, 150, ja, das ist, also wir haben jetzt null,
ja.
Ein klassischer Brütchampagner, das ist so das meiste, was heutzutage verkauft wird, das hat so zwischen 6 und 12.
Okay.
Ja, und dann, genau, dann kommt halt da drüber irgendwie so Sec, Demi-Sec und so weiter. Es gibt auch ganz selten heutzutage noch Du-Champagner, also süße Champagner, Dessert-Champagner, was sehr, sehr schön sein kann, aber es ist fast ausgestorben.
Ja.
Die haben dann gerne mal so 50, 60 Gramm schon. Das ist dann schon.
Also 100 ist dann wirklich, das hört sich ja wirklich nach Spätlese an, mindestens.
Ja, das ist total süß, ne?
Krass.
Und
würde ich gerne mal trinken.
Ja, du können wir mal ausprobieren. Da gibt's bestimmt mal eine Gelegenheit zu. Aber das ist halt, das kommt so aus der Zeit, ne? Also das war ja so 17. Jahrhundert.
Ja.
Die Story ist eigentlich die, dass es ein Charles de Margutel de Saint-Denis, Seigneur de Saint-Evremond gab. Das war ein französischer Adliger, der irgendwie die Klappe nicht halten konnte und der auch ein Satiriker war und der sich irgendwann mit König Ludwig dem 14. so verscherzt hatte, weil er immer über seinen Premierminister hergezogen hatte, dass der nach London ins Exil musste. Das war 1660. Und der Charles, der hat besonders gerne Wein aus der Champagne getrunken.
Ja.
Also aus Ay, aus Hautevilliers, da ist diese, da kam Dom Perignon her oder da hat Dom Perignon gearbeitet in Hautevilliers und hier aus dieser Ecke Sillery und so weiter. Der hat die Weine also mitgenommen oder hat sich die nach London liefern lassen. Zu dem damaligen Zeitpunkt durfte man noch gar keine Weine in Flaschen füllen, sondern die wurden nur per Fass geliefert.
Mhm.
Und dann ist es halt so passiert, dass Fässer eben nicht durchgegoren waren. Die kamen dann irgendwann im Frühjahr da an oder im Winter und dann hat man die im Frühjahr aufgemacht und dann haben die nochmal nachgegoren und das schäumte dann. Ja.
Ja.
Und der Ausspruch ist sozusagen, schäumender Wein aus der Champagne. Ja. Und das wurde dann irgendwie, fanden dann die Leute irgendwie in London total gut.
Mhm.
Ne? Das ist so eine von zwei, drei Geschichten.
Ja, aber es gibt ja immer so, irgendwann verliert es sich im Nebel der Geschichte. Ja, ja.
Ja, so ein bisschen. Ne? Ja,
klar.
Genau. Aber dass er diese Weine besonders gerne mochte und so weiter, das ist alles, also ich habe tatsächlich eine Originalausgabe von ihm hier liegen auch, das steht da also tatsächlich auch drin. Der war ein großer Fan dieser Weine aus der Champagne. Und weil das dann so en vogue wurde und dann auch am Hof von König Ludwig dem 14. Haben die Winzer in der Champagne dann teilweise eben angefangen, das irgendwie ja, da irgendwie ein System reinzukriegen. Wie können wir jetzt solche schäumenden Weine erzeugen, ohne dass das sozusagen nur durch eine zufällige Nachgärung passiert, ne? Mhm. Und das hat im Prinzip noch mal 100 Jahre oder 80 Jahre gedauert, bis man dann tatsächlich auf die Idee dann auch gekommen ist, diese zweite Gärung zu machen. Dann musste ja jemand auf die Idee kommen. Also das größte Problem damals war Flaschenvergärung, also das nochmal in der Flasche vergären zu lassen, weil das Glas dieser Flaschen noch keine gute Qualität hatte. Das heißt, in der Anfangszeit in der Champagne sagt man so, dass zwischen 60% und 80% aller Flaschen in den Kellern explodiert sind, weil die den Druck nicht ausgehalten haben, ne? Und deswegen ist der Champagner auch von vornherein sehr teuer gewesen, weil sozusagen diese Preise auch für den Schrott sozusagen ja irgendwie mitbezahlt werden
müssen. Ja, ne? Klar.
Und es ist dann, insofern ist er halt über die nächsten hunderte von Jahren sozusagen immer ein Getränk eben der Reichen und der Haute Volée sozusagen geblieben. Mhm. Und das hat sich ja erst in diesem, im letzten Jahrhundert so ein bisschen demokratisiert, ja, sozusagen, ne? Ja.
Ja. Haben die 100 Jahre gebraucht, um es wirklich unter Kontrolle zu bekommen, oder hat sie, weiß ich nicht, 90 Jahre lang nicht interessiert und dann haben sie angefangen zu experimentieren?
Doch, die haben schon viel experimentiert. Also man hat zwischenzeitlich sozusagen die Legende gestrickt, dass dieser Dom Pérignon, das war der Kellermeister, ja, der Abtei von Hautevilliers bei Epernay, das Ganze erfunden hätte. Das ist aber Quatsch.
Okay. Ja.
Der hat einiges mit dazu beigetragen, aber der war eigentlich mehr mit den Weinlagen des Klosters beschäftigt. Also er hat zum Beispiel die besten Rebsorten rausgesucht für Champagner, ja, ja, oder für seine Weine. Also er hat zum Beispiel eben gesagt, also für uns ist eigentlich Chardonnay und Pinot Noir sind die besten Rebsorten, ja. Bis in die 1920er Jahre hinein gab es noch viel mehr Rebsorten in der Champagne. Und im Prinzip erst so um die, also ein paar Jahre vorher, also so um den Ersten Weltkrieg herum, hat sich ein Komitee gebildet, das festgelegt hat, dass man für Champagner nur noble Rebsorten aus der Pinot Noir Chardonnay-Familie eigentlich nutzen darf. Ja,
da wüsste also ich ja auch gerne mal zu wessen Nutzen das tatsächlich passiert ist. Also wer sich da durchgesetzt hat, weil das klingt auch so nach frühem Lobbyismus, ja, ne? Oder die, ja, waren ertragreicher, ja, ja, oder irgendwie sowas, konnte man mehr Geld mitmachen oder so.
Ja, ja, das glaube ich jetzt gar nicht mal so, aber es gab lange Zeit, gab es sozusagen ein so ein bisschen sowas wie ein Krieg zwischen den Champagner-Winzern im Norden, also aus dieser Ecke Montagne de Reims, Côte Blanc, also da wo die reine Kreide ist sozusagen, und im Vallée de la Marne, wo wir gleich hinkommen bei Talon, und denen aus dem Süden, diese Côte de Bar, ja, die Winzer aus der Côte de Bar, die waren für die aus dem Norden nichts wert, weil die hatten ja keine Kreide, ja, die waren auch so weit weg und ja, ja, und die gehörten im Prinzip, da ist ja schon Chablis um die Ecke, die gehörten im Prinzip in die Ecke, und da unten wurde auch eigentlich mehr bekannter Pinot Noir Stillwein gemacht.
Ich habe so, nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Ja,
ja, ja, so, ne? Ja, und dann hat es tatsächlich quasi bewaffnete Konflikte irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts zwischen diesen beiden Gruppen gegeben. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man die sozusagen die Winzer von der Côte de Bar wieder aufgenommen hat in den Verband der Champagnererzeuger. Und aber die waren eigentlich bis vor wenigen Jahren immer nur zweite Klasse, weil die Champagne eingeteilt ist in Grand Cru, Premier Cru und gar keine Cru-Lagen, ja? Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass man für Grand Cru sehr gute Preise bekommt für die Trauben und für Premier Cru etwas weniger und für die gar kein Cru sind, eben noch weniger. Und der Zufall will es, dass es an der Côte de Bar überhaupt keine Cru-Lagen gibt, sondern eben nur die untere Kategorie der Trauben. Ja, und das war tatsächlich über das letzte Jahrhundert hinweg, war das sozusagen festgelegt, dass dann eben sozusagen auf den verschiedenen Ebenen dann auch verschiedene Preise gezahlt wurden für die Trauben, weil das meiste, was in die meisten Winzer sozusagen in der Champagne sind, eher Traubenbauern und die verkaufen ihre Trauben an die großen Häuser oder an die Genossenschaften. Ja, die wenigsten machen selber Wein. Ja, ne? Ja, tatsächlich. Und ja, es ist ganz spannend. Es gab diesen Krieg zwischen Süd und Nord sozusagen auch aus Gründen tatsächlich der Bezahlung und dem Überleben, weil die Champagne obwohl dieses Getränk auch damals schon berühmt war, die Champagne eigentlich eine bitterarme Region war. Die hat ja dann im letzten Jahrhundert nochmal massiv natürlich im Ersten Weltkrieg gelitten, weil ja die Mahnschlacht dort war. Also im gesamten Ersten Weltkrieg lief ja die Front zwischen Frankreich und Deutschland sozusagen durch die Champagne. Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen das Ganze ja eingenommen, sehr schnell, und haben die Keller ausgeraubt. Und
ja,
eigentlich,
das konnten wir gut, ne? Da sind wir gut drin. Genau. Ja, naja.
Und auch vorher war es einfach, es ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Ecke. Mhm. Da haben halt im Prinzip nur wenige Häuser haben sehr viel Geld verdient. Und die normalen Traubenbauern, die sind eigentlich erst in den letzten 30, 40 Jahren reich geworden auch. Ja. Ne? Weil mittlerweile bekommst du halt für sehr gute Weinberge 7 bis 8 Euro pro Kilo Trauben. Ja. Das ist wahnsinnig viel.
Das ist auch wirklich viel, ne? Ja.
Also wenn du hier, keine Ahnung, in Deutschland Riesling-Trauben aus schlechteren Lagen hast, dann kriegst du vielleicht 80 Cent für ein Kilo. Okay. Und da kriegst du ja im besten Fall 8 Euro für ein Kilo. Und die,
ich meine, ein Kilo, das ist eine Traube, ne? Das ist also ein so ein Stock, ne? Da hängen dann 2, 3, 4 Kilo direkt, oder? Mhm.
Ja, ja.
Krass.
Ja,
ja, krass. Das hat.
Ja, und genau, und wenn man dann weiterschaut, dann haben sich sozusagen in den letzten 20, 30 Jahren dann auch tatsächlich erst namhafte Winzer oder Winzer einen Namen gemacht, die sich sozusagen selbstständig gemacht haben, um ihren eigenen Stil von Wein zu erzeugen. Ne?
Ja.
Im Gegensatz sozusagen zu den klassischen Häusern. Ja. Ja.
Ich finde, die Bläschen sind schnell weg. So aus dem Glas.
Okay.
Und er hat auch sowas, auch wieder so ein bisschen was Schmutziges im Geruch in der Nase. So ein Irgendwer schrieb im Chat, er hätte ein Bitterle.
Mhm.
Ne?
Ja, finde ich auch.
Also passt genau. Ist genau.
Aber so, ich finde das sehr schön hinten raus.
Ja, 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 halt ja.
So, ne?
Also ich beschwere mich ja nicht. Ne? Also
nee, aber finde ich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe ja was gemacht. Wir können eine alte, liebgewonnene Rubrik wieder in diese Sendung einführen. Ich war letzte Woche zum ersten Mal seit über einem Jahr mal wieder unterwegs.
Ah.
Und zwar für die Bayern, also für den Hock die Her Podcast, fahre ich ja eigentlich durch Bayern und rede mit interessanten Bayern über allen möglichen Krempel. Und jetzt war ich tatsächlich eine Woche unterwegs, habe 18 Sendungen aufgenommen in einer Woche.
Ja, Wahnsinn.
Mit 9 Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen allerdings. Das heißt, immer 2 Sendungen mit jedem. Aber es ist halt trotzdem,
immer eine kurze und eine lange, ja?
So ähnlich, ja, genau. Eine kurze und eine lange, aber die kurze ist dann halt irgendwie, also das, ja, ist halt trotzdem Arbeit. Ich habe auch gedacht, dann machst du schnell mit.
Ja, klar.
Nee, stellt sich raus, das ist halt auch Arbeit. Und jedenfalls war ich bei einem Winzer sehr, sehr schön, und zwar beim Weingut Schenk.
Mhm.
Und der macht halt hier, sag schnell, der macht halt so Biobewirtschaftung, Biobewirtschaftung, alles Mögliche, bringt Grünschnitt, Kompost auf seinen Weinbergen aus, pflanzt Leguminosen und pflücht die unter und sowas, und das alles nur damit er keinen Kunstdünger benutzen muss und sowas.
Ja.
Also es ist total abgefahren. Und das was ich wirklich das im Grunde Wahnsinnigste daran fand, als er das erzählte, ist: Du kannst auch mit diesen Leguminosen den Boden überdüngen.
Ja.
Also die bringen dann, wenn die dann vergammeln oder was auch immer die machen, die bringen dann halt Stickstoff in den Boden ein, so wie Stickstoffdünger, ist halt nur kein Kunstdünger. Aber wenn du davon zu viel da drin hast, dann schwemmst du eben auch wieder Nitrat aus, und das willst du halt alles nicht. Mhm. Und das war sehr, sehr geil. Also ja, und der Ethos, was du auch sagtest, dann der Thomas Schenk heißt der, mit dem ich da geredet habe, der hat mit, ich glaube, 15 anderen Winzern zusammen so eine Interessengemeinschaft oder wie man es nennt, gegründet. Ja. Die nennen sich Ethos. Und deren Anspruch ist es, das fand ich eigentlich ganz schön, nicht mehr Holz zu schlagen, als nachwächst. Also aus dem Waldbau auf den Wein zu übertragen, auf den Weinbau zu übertragen.
Ja.
Und das machen die. Also das finde ich richtig klasse. Und das geht halt runter bis auf den Umgang mit den Saisonarbeitern zum Beispiel. Er erzählte von einem Kollegen aus diesem Netzwerk, aus diesem Ethos-Netzwerk, der sich gedacht hat, oh nee, der alte Trecker funktioniert noch, ich kaufe jetzt keinen neuen Trecker. Ich baue jetzt hier die Wohnung aus, damit die Saisonarbeitskräfte was haben, wo sie ordentlich wohnen können, wenn sie hier sind. Mhm. Was ich total geil finde. Also kein Lohndumping, ja, also keine Spargelstecherei. So, ne? Also
ja, genau.
Nicht Leute also, ausbeuten, damit wir hier ein luxuriöses Getränk kriegen, sondern das dann weitergeben an die Kunden. Und da ist halt auch sehr geiler Wein rausgekommen. Habe ich ihm direkt, er meinte, ne, der Wein ist der und der, können wir mal probieren. Habe ich ihm direkt einen Karton abgekauft. Meinte, ich nehme mal zwei Flaschen mit, weil der war sehr teuer. Meinte, ich mache dir einen guten Preis. Und sagte den Preis, dann gib mal einen Karton. Einen Karton davon, sehr schön.
Ist ja auch eigentlich die Idee von Nachhaltigkeit, ist ja auch eine soziale, ist ja nicht nur sozusagen Umwelt, Energiebilanz und so weiter, sondern eben, wenn man es genau nimmt, auch eine soziale Komponente. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Und halt auch toll, dieses Ganze, er sagt halt, Bio und um Boden kümmern, Mikroorganismen, tralalala, ohne diesen ganzen esoterischen Hokuspokus, meinte er. Und ich so, yes, es geht doch. Das heißt,
klar,
Thomas also, Schenk ist ein Winzer, der einen Boden hat, der mindestens so gut ist wie der Boden dieser Kackhörnchen-Leute. Ohne Kackhörnchen und ohne diese ganze Ideologie und diese Quasi-Religion und so dahinter. Das hat mir richtig gut getan, einfach mal mit so jemandem auch zu sprechen. Und dann nicht, wie es mir manchmal passiert, dass ich dann bei jemandem sitze, der mir irgendwas von Mondenergien und sowas erzählt, wo ich dann halt eine Faust in der Tasche machen muss, weil ich da ja nicht als Journalist bin, sondern als PR. sehr gut getan. Und danach war ich bei einer Schnapsbrennerin, was auch sehr geil war. Wo ich direkt eine Flasche Williams gekauft habe, weil die nämlich Birnen, also die ist in Franken, sitzt die, und die hat Birnen, also regionale Birnen brennt die.
Ja.
Und die schmecken nicht, also dieser Williams schmeckt nicht wie so ein, also der Williams, den wir so kennen, der schmeckt ja immer nach diesen gelben, reifen, fast schon mürben Birnen, ne?
Ja.
Und deren Williams schmeckt, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, nach frischen, grünen Williams Birnen.
Okay.
Also total spektakulär. Habe ich die Flasche von gekauft. Können wir mal saufen, wenn wir uns mal wieder sehen.
Ja.
Aber richtig super, mal wieder unterwegs zu sein, mal wieder mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Ich habe da irgendwie, also ich bin ja voller Antikörper. Ich hatte ja, hatte ja Covid-19, habe einen Antikörpertest gemacht vor 3 Wochen oder 4 Wochen oder wann das war. Hatte einen riesigen Karton Schnelltests im Kofferraum. Ja. Und die ganze Zeit nur so Spuckis, weißt du? Und hier, mach mal schnell Schnelltest, bevor wir uns hinsetzen. Ja, okay. Zeit am Rumspucken und messen und so. Aber es war schon toll, dann irgendwie in Räumen zu sitzen und mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Wirklich mal eine ganz, ganz interessante neue Erfahrung.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ich guck auch dem entgegen sozusagen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber freue mich auch drauf, wenn das irgendwie wieder, wieder geht.
In München, ich war in München 2 Tage, in München waren die Inzidenzen schon so niedrig oder war die Inzidenz schon so niedrig, dass Außengastronomie offen hatte?
Ja.
Das
wäre ja jetzt hier in Hamburg auch so, wenn das Wetter irgendwie nicht spielen würde, aber es regnet ja beständig.
War in München auch, aber trotzdem, ich habe es geschafft, draußen zu sitzen, einen Augustiner zu trinken, Obersten zu essen.
Cool.
Und das war auch ein sehr, sehr seltsames Gefühl, so, wie ich dann auf einmal dachte, so, huch, das hast du ja jahrelang nicht gemacht, so war das, ach, schön. Ja, und geregnet hat es die ganze Zeit. Ich bin dann hier, sagte Chefin, hier, was willst du denn für ein Auto haben? Also die leihen mir dann immer ein Auto, damit ich da rumfahre. Ich muss ja von Dorf zu Dorf. Sag ich, ja, irgendwie kann ja nichts Besonderes, ein Golf irgendwie. So, ja, alles klar, dann bin ich zu Sixt, also zur Autovermietung. Die so, ja, wir haben hier einen schönen Zweier Cabrio für Sie. Und ich so, yes!
Oh,
ich fahre in die Alpen mit einem Zweier Cabrio. Und bin wirklich in das Auto, hab's Dach aufgemacht, bin losgefahren. Auf der Avus bin ich runtergefahren, um's Dach zuzumachen, weil es angefangen hat zu regnen. Und es hat im Grunde die komplette Woche geregnet. Ich bin 2200 Kilometer gefahren.
Im Regen.
Und davon vielleicht eine Stunde offen.
Ja, Wahnsinn.
Ende Mai. Genau. Ich war im Allgäu unterwegs. Ich bin an der Zugspitze vorbeigefahren. Und hab das Scheißding noch nicht mal sehen können, weil so dichte, tiefe Regenwolken da gehangen haben. Hm? Das war echt so. Frechheit. Ich habe auch nur noch lachend im Auto gesessen, weil es wirklich Sonnenschein, eingestiegen, Dach auf, 10 Minuten gefahren, Regen, Dach zu. Ja. Aber kann ich empfehlen. Also ich glaube, mit so einem Cabrio möchte man, wenn das Wetter stabil schön ist, möchte man das durchaus da unten
unterwegs. Ja, das glaube ich auch, ja.
Und auf einmal stehe ich an der österreichischen Grenze und steht ein Polizist vor mir. Und ich so, aus dem Tag. Er so, ja, wo wollen Sie denn hin? ich wollte hier nach Kaufbeuren und jetzt stehe ich hier. Er sagt, ach so, wenn Sie nur durchfahren wollen, dann fahren Sie durch.
Okay.
Ja, ich dachte schon, ich müsste dann irgendwie in Österreich in Quarantäne oder sowas oder umdrehen, ich weiß nicht.
Oh Gott, ja.
Ja, und das war es auch schon fast, was ich von der Tour zu erzählen habe. Schrecklich.
Aber was ja mal wieder schön ist.
Ja.
Ja. Ich war heute nur einmal auf dem Land, was auch total schön war, weil ich einfach einmal aufs Land gefahren bin, ja.
Wie?
Was ich
irgendwie, also, ja, Spritztour. Ja,
genau, ah, ja. Freund besucht, irgendwie eine Spritztour mit der alten Kiste jetzt, ne? Und ja. Was einfach auch mal total schön war. Ein Glas Wein getrunken, einen Kuchen gegessen und wieder nach Hause gefahren. Mhm. Was ich aber einfach von hier aus auch total selten mache, ja.
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 Ja, das ist halt das Großstadtproblem, ist ja, dass du immer schon mal eine Stunde unterwegs bist, um überhaupt aus der Stadt rauszukommen, egal
wo du bist. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, und dann ging das ja auch eine ganze Zeit nicht. Und allein das jetzt schon mal zu machen, ist, finde ich, hat schon wieder so ein bisschen was von Normalität. Oder beziehungsweise fühlt sich ja gar nicht normal an, sondern besonders.
Ja, ne? Und ich habe so ein bisschen,
denke ich, das finde ich auch sehr schön.
Genau, und ich würde das gerne bewahren. Also ich würde es gerne nicht so, das war halt echt beliebig auch, ne, wie oft man essen gegangen ist und irgendwie Gastronomie besucht hat und so, also beliebig, wahllos, viel zu oft und dann dadurch eben so alltäglich irgendwie. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass das nicht so alltäglich mehr ist.
Ja.
Das ist ja sowieso, jetzt wo ich dann ab Sommer wirklich komplett selbstständig bin und noch nicht mal mehr ein Honorarversprechen von irgendwem kriege, muss ich ein bisschen die Kohle zusammenhalten. Vielleicht ist das ja ganz praktisch, dass ich jetzt diese Erfahrung genau in dem Dings gemacht habe. Was trinken wir denn jetzt?
Ja, wir trinken Talon Zero.
Talon. Da waren wir auch, da habe ich da habe ich einen Champagnerverschluss geklaut bei Talon.
Mhm, jetzt hast du noch einen bekommen, oder?
Ja, habe ich auch, war drin, ne? Habe ich auch gedacht. Ach, ja, guck.
Genau.
Aber der, den ich geklaut habe, der ist schöner.
Ah, okay.
Genau, ist das eigentlich assi? Was? Nee, ne? So dem dann so einen Verschluss zu klauen? Der hat der
schon, ne?
Ist das? Ich weiß gar nicht, der hat ja doch bestimmt Tausende von dem Keller liegen, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, jetzt wird es einfach nochmal ein Stück spannender, weil im Prinzip haben wir zwei Champagner, die beide im Wesentlichen im Holz ausgebaut wurden. Mhm. Also der Seconde Nature wird ausschließlich im Holz ausgebaut in älteren Fässern, also 228 Liter, das sind die Barriques, ne?
Ja.
Und 400 Liter, das sind Tonneau. Und daher kommt wahrscheinlich auch das, was du so ein bisschen meinst, dieses Dreckige. Das hat ja so ein bisschen was tatsächlich auch von gebrauchtem Holz, von diesen Gerbstoffen, die man schon in der Nase so ein bisschen hat, ja. Und ein bisschen Würze einfach, ne? Die der Seconde Nature auch in der Nase hat. Und genau, beim Seconde Nature waren es so.
Geschafft.
Ah, Entschuldigung. Beim Seconde Nature waren es so 45% Pinot, 40% Chardonnay und ein recht kleiner Anteil Meunier. Beim Talon, da haben wir jetzt von allen drei Rebsorten ein Drittel. Und dann ist er sozusagen zur einen Hälfte im im Holz ausgebaut und zur anderen Hälfte im Tank, im Edelstahl. Beim Bonnet Ponson ist es so, also es gibt bei beiden ja keine Dosage, keine Filtration. Und beim Bonnet Ponson ist auch gar kein Schwefel zugesetzt. Und bei Talon halt nur eine minimale Menge an Füllschwefel zugesetzt. Ja. Der Unterschied ist jetzt sozusagen, wenn man zu Talon will, wir waren jetzt sozusagen in dieser Petite Montagne de Reims, da muss man nach Epernay und dann fährt man in das Tal der Marne rein, das ist ja eben dieser prägende Fluss sozusagen, und fährt eben in das Gebiet, in dem eigentlich der Pinot Meunier die Hauptrolle spielt. Und da sind wir ja dann irgendwie damals auch angekommen in Euilly, am linken Marneufer.
Mhm.
Und auch da hat man im Prinzip eigentlich keine Kreide, wie man sie dann eben in anderen Teilen hat, sondern hier hat man auf der einen Seite eben auch eher sandige Böden und dann sehr viel Kalkmergel einfach in den Weinbergen. Ne? Die Talons, die gehören im Prinzip schon zu den, ja, was man so sagt, eher zu den Häusern als zu den kleinen Winzerchampagnern. Die haben schon so ein bisschen, die sind schon so ein bisschen größer.
Ja, da macht auch das ganze der Showroom, den die da haben und so, macht auch direkt so ein
Ne, ist schon ein bisschen größer. Ich meine, das
professionell ist das falsche Wort, aber die wollen schon verkaufen. Also das sieht man. Also
die wollen schon auch verkaufen. Ja. Das ist schon genau. Das hat schon. Die machen das auch schon länger. Ne? Mhm. Das muss man sagen. Also die wir haben da ja auch Sachen aus den 80er Jahren getrunken. Also die haben sozusagen die Idee des Winzerchampagners haben die schon so ein bisschen länger.
Ja.
Und das Ganze hat aber dann wirklich so Fahrt aufgenommen, als der Benoit, mit dem wir ja da auch lange gesessen und gesprochen haben, Benoit Talon und seine Schwester Melly, das Ganze praktisch übernommen haben und nach vorne gepusht haben. Und sie haben aber, und das ist sozusagen, sie haben das ziemlich straight gemacht und sie haben recht schnell eben auf Zero Dosage gesetzt und tatsächlich ist dieser Zero Dosage ihr Einstiegschampagner, ja? Also das was wo fast in allen anderen Häusern immer noch ein Brütchampagner ist, also wo du so eine leichte 6 bis 12 Gramm Süße hast, haben die irgendwann gesagt, wir machen Zero Dosage, mhm, eigentlich für alles, was wir machen. Die hatten nur für manche Kunden noch für eine längere Zeit so ein bisschen süßere Champagner erzeugt, ne? Aber nicht mehr sozusagen so im freien Verkauf oder aus ihrem eigenen Haus heraus, ne? Sondern wirklich nur noch auf Kundenwunsch hin, ne?
Wonach riecht denn der? Eigentlich, der Chat hat mich schon versaut. Neujahrsbrezel mit Quark und Buttermilch. Neujahrsbrezel sagt mir jetzt nichts, aber Quark und Buttermilch finde ich passt ganz gut, also sowas. Milchproduktisches, nee, wie nennt ihr das? Laktisches, ne? Sowas Laktisches.
Genau. Mhm. Das Besondere ist auch, also das ist ja der Einstiegschampagner des Hauses und die Talons haben recht früh sind die sozusagen dazu übergegangen, auf den Rückenetiketten sozusagen alles an Informationen draufzuschreiben, was so ein bisschen notwendig ist. Dazu gehörte auch, dass sie mit die Ersten waren, die gesagt haben, wann sie den Champagner degorgiert haben. Also wann, ne, das ist ja nicht ganz unwichtig, eigentlich zu wissen, wann die den in den Verkehr gebracht haben. Ne? Ja. Weil bei den größeren Häusern, also wenn du dir jetzt eine Flasche Wöff-Clicquot kaufst oder sonst irgendwas. Steht
überhaupt nichts drauf, dann, ne?
Genau, da steht überhaupt nichts drauf. Ne? Im Prinzip kann das auch irgendeine alte Charge aus irgendeinem Keller sein.
Ja.
Ist normalerweise nicht so, kann aber sein.
Aber wäre auch egal, oder? Weil
no, nee,
die achten ja schon darauf, dass das durchgehend einigermaßen gleich schmeckt immer, oder?
Ach so, ja, das schon. Das soll schon eigentlich immer gleich schmecken, was ja auch wirklich eine Kunst ist. Mhm. Das ist ja nicht so einfach zu erreichen. Aber sie wollen natürlich schon, dass es ein frisches Erlebnis ist, sozusagen.
Ja,
ne?
Gut.
Klar. Und bei dem hier ist es halt so, dass die, das haben wir auch damals schon gemerkt, extrem lange eben auf der Hefe liegen. Ja? Mhm. Also auf der Flasche, in der Flasche sozusagen im Keller reifen. Und in diesem Fall muss ich mal gucken, ich habe meine Brille nicht. Aber es ist die, ne?
Warte mal, ich versuche mal, ob ich es lesen kann. Ich habe viel
Licht. Ja, ich habe es jetzt. 2012er. Okay. Also der Hauptbestandteil ist 2012.
Ja.
Und degorgiert worden ist meine Flasche dann am 4. Juli 2019.
Das ist, wo dann der Kellermeister den Kronkorken abmacht, den Hefestopfen rausmacht und so, ne? Das ist Degorgieren.
Genau, das ist das Degorgieren. Ne? Und das ist natürlich schon krass, weil ich meine, du brauchst im Prinzip, brauchst du einfach so einen Champagner nur so 2 bis 3 Jahre im Keller liegen zu lassen, um ihn zu verkaufen.
Ja.
Und das wird mit den meisten einfachen Qualitäten natürlich auch gemacht. Und die gönnen sich aber sozusagen den Luxus. Die haben irgendwann angefangen, das immer weiter, so ein bisschen weiter nach hinten zu treiben. Und haben jetzt so 7, 8 Jahre die Weine mindestens im Keller liegen. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Weil das ist ja schon auch gebundenes Kapital. Und ich meine, die sind jetzt natürlich auch nicht in dem Sinne günstig. Aber Champagner ist ja insgesamt nicht mehr günstig.
Naja, aber
und
wenn du,
in den letzten Jahren halt auch, ja.
Wenn du in der Zeit, ich sag mal, jedes Jahr 1 Euro mehr für ein Kilo Trauben bekommen hast, dann konntest du das halt tatsächlich ja quasi ansparen. Also dann hast du so starkes Wachstum gehabt, dass du wirklich ansparen kannst. Also Thomas Schenk sagte, der Winzer sagte, naja, du hast halt, also man sagt halt so, ein Drittel deines Kapitals hast du im Berg, ein Drittel im Keller und ein Drittel auf der Bank.
Ja, genau.
Zur Sicherheit. So. Und vielleicht hat Talon tatsächlich durch diese Preissteigerung das vierteln können und hat dann ein Viertel dafür hernehmen können, das Ding liegen zu lassen. Aber was hat er davon, dass er das so lange liegen lässt?
Die setzen einfach total auf Qualität. Also die sagen halt, wir wollen einen Champagner haben, der diese, also der zum einen die Frische hat, aber auf der anderen Seite einfach auch die Feinheit im Mousseux, also in der Perlage und eine sozusagen eine Also es reift ja auch in der Flasche. Ja. Also diesen Geschmack von Reife zu haben und das miteinander zu verbinden, das also so wie sie es haben wollen, das kriegen die nach ihrer Ansicht erst nach dieser Zeit hin. Ja. Und um das auch hinzubekommen, ist es halt so, dass sie immer auf biologischen Säureabbau verzichten, was viele andere Champagner-Winzer nicht tun. Das heißt, biologischer Säureabbau ist ja, du hast normalerweise in einem Wein die Apfelsäure als Hauptsäure.
Ja.
Und du kannst die aber umwandeln in Milchsäure. Und wie es schon heißt, die Säure wird milchiger, sie wird ein bisschen weicher, sie wird ein bisschen runder sozusagen. Und das ist bei vielen Häusern und bei Bonnet Ponson ist es, glaube ich, auch so. Es ist gewünscht, dass der, weil die ja eh schon viel Säure haben, die Weine, dass sie dadurch so ein kleines bisschen geschmeidiger werden.
Ja.
Und die Talons sagen halt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen sozusagen die Klasse des Champagners dadurch erreichen, dass wir ihn sehr lange im Keller liegen lassen.
Ja.
Aber der muss einfach diesen Säuredruck behalten. Und ich glaube, das kann man hier also, sehr gut nachvollziehen.
Ja. Aber so richtig, hat richtig.
Das macht halt richtig Wumms. Ja. Das zieht sich halt total durch den Wein. Und das ist, es ist ganz witzig, weil,
irre Spannung hat das, ja.
Genau. Weil die meisten einfach davon ausgehen, dass diese Säure, diese Spannung eigentlich nur zu machen ist, wenn du eben Champagner von der Kreide hast.
Ja.
Weil Kreide tatsächlich da auch nochmal so eine zusätzliche Spannung reinbringt. Aber es muss halt nicht sein. Also sie haben halt ihren Champagner nicht auf der Kreide, ne? Mhm. Ihre Reben nicht auf der Kreide, sondern eben im Kalk. Und im Kalkmergel und ein Teil davon, also das meiste kommt aus I. Ich glaube, ein Teil vom Pinot Noir kommt unten von der Côte Bar, weil dort eben auch einfach ein sehr, sehr guter Pinot Noir wächst. Haben wir in der dritten Flasche haben wir gleich noch einen reinsortigen Pinot Noir von der Côte Bar. Also es ist schon eben, letztlich sind es dann Puzzlestücke, die eben zusammenkommen. Ne? Und das können die natürlich machen in der Champagne, weil sie halt aus allen Ecken sozusagen sich das zusammennehmen können. Und weil die Champagne ja eigentlich eine sehr kühle Region ist und früher noch kühler war, hat man ihnen auch erlaubt, eben ja schon vor langer Zeit eben Weine nicht nur aus einem Jahrgang zu nehmen, sondern aus mehreren Jahrgängen zusammenzusetzen, damit es eben für die Häuser auch funktioniert, wenn mal ein Jahrgang total ausfällt zum Beispiel, ja, erfriert oder so, dass man eben trotzdem Reserveweine im Keller hat und daraus eben dann auch Weine machen kann. So hat sich das letztlich entwickelt. Ne?
Ja.
Und daraus ist dann sozusagen ein eigenes Stilelement geworden letztlich. Ja.
Ich habe gerade gedacht, eigentlich könnten wir uns auch mal durch diese Ethos Winzer und Winzerin durchtrinken, ne?
Ja, können wir gerne mal machen.
Auch mal interessant. Und das dann auch dadurch vielleicht schaffen wir es, das dadurch ein bisschen bekannter zu machen unter den 100 Hörern, die wir hier haben. Und die haben wir ja dann jetzt auch schon gemacht.
Also ich finde es einen super schönen Champagner.
Super, ja.
Ja, weil er einfach die Aromatik finde ich total schön. Also er hat dieses Laktische, aber er hat auch eine ganz feine Kräuterwürze mit dabei. Der hat irgendwie Kalk und dieses Zitrische drin, aber er hat auch Austernschalen, so geriebene Austernschalen, so was Jodiges auch.
Geriebene Austernschalen, Alter. Ach ja, du lebst in Hamburg, ja, okay. Geriebene Austernschalen.
Ja, Mann, das hat sowas.
Ich habe ewig keine Austern mehr gekriegt. Ich weiß, das klingt jetzt total posch, das klingt elend posch. Aber ich würde echt gerne mal wieder Austern essen.
Ja, ich mache das ja auch extrem selten. Also eigentlich nur in den Sommerferien, wenn ich in der Bretagne bin. Aber ich war gestern im Hobenkoek, das ist hier so eine kleine Markthalle. Total schöner Laden hier in Hamburg, die eben so eigentlich nur regionale und biologische, aber nicht ausschließlich biologische, vor allem regionale Produkte verkaufen. Und es ist einfach, normalerweise haben die auch ein Restaurant mit dabei. Und die hatten eben gestern, als ich da einkaufen war, welche und die sahen irgendwie so schön aus. Und ich dachte, wir machen eh drei Champagner heute auf, kaufe ich mir mal drei Austern.
Ja,
und habe die irgendwie mir vorhin weggeschlürft mit einem Glas von diesem Talon hier dazu, weil ich finde, das passt einfach super. Der hat dieses Jodige, der hat so ein bisschen was von Meer irgendwie auch mit drin. Und dann hat er aber auch wieder diese reife Zitrone und ich finde, er hat auch so ein bisschen was von roten Beeren auch noch mit dabei. Ne? Nicht so offensichtlich, aber so ein bisschen was Rotes ist auch mit drin. Und der hat bestimmt nicht Brioche, aber er hat so ein bisschen was in die Richtung geht. Ne? So ein bisschen Brotkruste, finde ich, so ein bisschen Haselnuss hat er mit drin.
Ja, das was ist Nuss, ja so, Nuss ne? finde ich ja, auch,
aber Nussige,
Brioche ne? ist irgendwie...
Nee, Brioche ist das nicht. Das ist, also es gibt ja Champagner, die riechen wie ein warmes Brioche,
wie ein bisschen
Butter. Oder wie du, wo du so ein bisschen Butter drüber gestrichen hast. Ne, das hat er nicht, nee. Aber er hat so diese was man gerne bei reiferem Chardonnay auch hat, so ein bisschen was von so einer ganz leicht angerösteten Mandel und Haselnuss, finde ich. Ja.
Ja. Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine Dose Austern hier habe, aber die sind geräuchert. Das ist ja noch mal das ist halt auch anders.
Was aber auch cool ist. Die Dosen sind ziemlich lecker. Also der Inhalt. Ja, also das ist irgendwie, ich finde den, ich mag diesen Bonnet-Ponson total gerne. Weil ein sehr, ich finde es eigentlich auf der einen Seite ein sehr süffiger Champagner, der geht super schön runter, der hat diese Mürbennoten viel stärker, ne? Das ist einfach ein anderer Stil.
Mhm.
Dieses Mürbe eben und der Talon, der schneidet im Gegensatz
dazu schön, viel schön stärker, beschrieben, ne? Ja.
So.
Ich nehme nochmal den Seconde Nature.
Genau, und wenn wir dann...
Ja, wenn man den jetzt... Wenn du den Bonnet... Jetzt habe ich es eingeatmet. Aber wenn du den Bonnet jetzt mal dagegen trinkst, dann merkst du das noch wesentlich stärker, dass der ja so erdiger ist, ne?
Mhm, mhm. Genau. Erdiger, mürber, ja.
Mhm. Ah. Also, drei offene Flaschen, meine Fresse, ey. Na, dann machen wir mal den nächsten auf, ne? Damit wir auch möglichst
machen
viel offene Flaschen Champagner genau. in unseren Wohnungen stehen haben.
Ja, die halten sich ja tatsächlich super. Ne? Ich habe, vor 3 Wochen hatte ich Champagner zu betexten.
Du Armer.
Genau, ich Armer. Und ich habe einen davon, dann einfach mal offen stehen lassen, wie ich das gerne mal mache in der Wohnung. Ja. Also nicht im Kühlschrank, sondern auch offen in der Wohnung.
Ach so, einfach so, ja.
Ja, einfach in die Ecke gestellt, so. Zu den anderen Flaschen, die da so rumstehen.
Absichtlich oder versehentlich?
Nee, schon absichtlich. Okay. Also ich kann das ja nicht alles trinken, ja. Das ist ja klar, ja. Also ich schreibe über viele Weine und nee.
Ist halt schlecht fürs Zahnfleisch irgendwann, ne? Also.
Ja, ist schlecht für die Gesamtkonstitution, würde ich sagen. Deswegen verschenke ich das ja im Wesentlichen. Aber manchmal mache ich halt so Experimente. Ich hatte das stehen lassen und dann also eine Woche später dann nochmal eingeschenkt. Also ja. Die Bläschen waren natürlich weg.
Ne? Ja.
Im Wesentlichen. Aber der Champagner war noch gut. Also der Grundwein. Ne?
Das musst du aber auch erstmal hinkriegen. Ne? Also
genau.
Das passiert ja sehr, sehr oft, genau. dass der Schaum weg ist und das Zeug dann einfach schmeckt wie ein altes Kölsch.
Ja, das geht sehr schnell, wenn es dann genau so anoxidiert oder so. Hatte ich eigentlich auch erwartet, war aber gar nicht so. Also das war immer noch gut. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben gerade die Jungs hier, jetzt sind es in dem Fall auch alles Jungs tatsächlich, die drei hier eben und viele andere in den letzten 20 Jahren, das sind ja auch alles Bio-Winzer hier, extrem Wert darauf gelegt haben, dass eben der Wein ja im Weinberg entsteht. Das war bei der Champagne nicht üblich und es ist immer noch nicht üblich. Also wenn du durch die Champagne fährst, dann siehst du immer noch unglaublich viel Spritzmittel, also ne, Herbizide, Pestizide, ja. Braunes Gras, haben wir ja auch gesehen. Ne? Total kaputte Böden, total zugespritzte Böden, weil für die einfachen Champagner, also auch das, was du jetzt in Supermärkten, als Supermarktqualität kriegst, was du in wie heißt es denn? Die großen. Danke, Discounter. Ja, wo du dann ein Champagner sozusagen unter einem deutschen Winzersekt Preis bekommst. Mhm. da, also diese Champagner entstehen quasi aus toten Böden. Ja?
Ja.
Also weil die Rebe ja immer noch arbeitet, das funktioniert ja immer noch, aber da wird halt immer noch wie wild gearbeitet. Und früher, das ist auch so eine, was man immer wieder gerne erzählt, früher haben sie den Hausmüll aus Paris in die Weingärten gekippt als Humus.
Ja. Ja.
Also man findet heute immer noch ab und zu was davon wohl. Also habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe es nicht gefunden. Aber was man offensichtlich sieht, ist gerade in den Gebieten auch an der Côte d'Or, wo man eben lange Zeit keine guten Trauben und nicht so hohe Traubenpreise bekommen hat, wird immer noch sehr viel gespritzt. Und gerade da hat sich dann eben so eine Community von Leuten gebildet, die dazu gehört eben Olivier Oriot, von dem wir jetzt den dritten Champagner haben. Die gesagt haben, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Wir gehen auch aus den Genossenschaften raus. Wir machen unser eigenes Ding. Und beim Olivier Oriot war das eben auch so, dass sein Vater noch in der Genossenschaft war, die allerdings eine sehr kleine, gut arbeitende Genossenschaft ist in Le Rissé. Das ist der Ort, wo sie herkommen. Und er auch noch länger sozusagen einen Teil dessen, was er an Ertrag hatte, in die Genossenschaft eingebracht hat und dann so nach und nach angefangen hat, seine eigenen Weine zu machen. Und witzigerweise hat er gar nicht angefangen, Champagner zu machen, sondern er hat angefangen, Rosé zu machen, also Stillwein-Rosé, weil dieser Ortschaft Le Rissé, also Le, weil das eine Mehrzahl ist, es gibt drei Orte, die Rissé heißen, die also oben, unten, Mitte sozusagen,
okay.
Die haben sich zusammengeschlossen und die Appellation Le Rissé ist schon seit, ich glaube, 200-300 Jahren sehr bekannt für ihre Pinot Noirs und für ihre Rosé.
Aha.
Und er hatte halt erstmal mehr Bock, tatsächlich Stillwein zu machen und Rosé und Pinot Noir zu machen. Und dann hat er mit Rosé angefangen, hat das auch ganz gut verkauft bekommen und hat dann so nach und nach dann eben auch mit den ersten Champagnern angefangen. Und ich habe ihn und Benoît Talon dann 2012 kennengelernt, weil die in der gleichen Winzervereinigung sind und die damals eben zusammen sozusagen ausgestellt haben. Ne? Und wenn man allein das bedenkt, ich war 2012 oder 11, nee, 12 das erste Mal da, da hatten die das zum zweiten Mal gemacht. Da war das noch so ein kleines Nebengebäude von einem Hotel in einem kleineren Ort.
Ja.
Und da waren dann 12 Winzer und irgendwie ein paar Dutzend Leute, die sich das, ja. Ne, die das als, probiert haben.
Als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Ne?
Ja. Exakt. Ja, ne? Exakt. Und heute ist es eine ganze Woche,
Alter.
Grand Temps de Champagne im April, wo es mittlerweile 15 oder 20 Winzervereinigungen gibt,
ja,
die im Prinzip darauf aufgebaut haben und wo du eine ganze Woche lang sozusagen von einer Gruppe zur nächsten gehen kannst und es sind Hunderte und Tausende von Leuten da. Also es hat wahnsinnig viel getan in dieser Zeit, in diesen letzten 10 Jahren.
Ja.
Ja. Und genau, ich habe tatsächlich, ich hatte das auch in die Ankündigung geschrieben, man kann diesen Le Rissé einfach auch mal in einen Dekanter schütten.
Okay, aber und, dann gehen auch die Bläschen weg, ne?
Nö. So schnell geht das nicht.
Okay.
Also die sind schon recht stabil. Also die sind dann, das schäumt dann natürlich nicht so auf am Anfang, aber die Bläschen, also ich finde, dass man gute Champagner auch tatsächlich dekantieren, also karaffieren kann.
Fängst du damit wieder an, Adam? Das hast du vor 10 Jahren auch über Weißweine gesagt.
Ja.
Und du hattest recht.
Ja. Und das kann man bei Champagner
kalt.
Auch machen.
Meiner ist echt zu kalt. Ich rieche den nicht so kalt.
Bist du dann schütteln ihn in einen Dekanter?
Ich habe keinen greifbar jetzt, oder?
Warte mal. Okay, Mist. Okay.
Ja. Nee, gerade nicht.
Ja. Weil im Prinzip, wenn man diese ernst nimmt, dann sind, also ich meine, Champagner ist ja ein Synonym dafür, dass man ihn gegen irgendwelche Bordwände von Dampfern knallt, ihn bei Autorennen nachher
genau die Doppelmagnums spritzt, ja genau.
Genau, oder eben auf irgendwelchen hippen Events trinkt, so. Und dann gibt's immer noch total viele Leute, mit denen ich, wenn ich mit denen über Champagner rede, sagen, ja, ich habe noch eine Flasche im Keller, aber ja. Ich traue mich da ja nicht ran, ne?
Ja.
So.
Das muss man verlieren. Dieses Scheu muss man verlieren, dann wird das Leben schöner. Das ist ja auch, das habe ich ja, das ist auch dein Verdienst. Ich glaube, im Wesentlichen ist das dem Umstand geschuldet, dass du damals mit diesem Weinshop pleite gegangen bist, weil ich da ja dann irgendwie, gar nicht wenig von deinen Resten für ein gutes Geld gekauft habe.
Klammer auf, ich bin gar nicht mit dem Weinshop pleite gegangen. Ich habe ihn nur zugemacht.
Ach so, verstehe. Aber ja, okay.
Pleite gegangen bin ich mit was anderem sozusagen.
Egal, Hauptsache pleite gegangen. Naja. Nee, und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so viel Champagner und Schaumweine im Haus, dass ich zumindest immer eine Flasche im Kühlschrank hatte und tatsächlich irgendwie gar nicht groß mehr drüber nachgedacht habe, ob das jetzt ein besonderer Anlass ist, wo ich die aufmache oder nicht, sondern ich habe dann halt einfach gedacht, ach, heute mal Schaumwein statt Stillwein. Und das finde ich, das erhöht die Lebensqualität und es gibt ja auch günstige. Also da war ja, wir hatten ja hier in der Sendung einen, den ich auch immer wieder gerne kaufe. Das ist der Bouvet La Dubé. Das ist so 11, 12, 13 Euro Cremant von Jax. Und den finde ich, also wenn man sich auf diesem preislichen Niveau wohlfühlt, ist das, finde ich, einen total geilen Schaumwein, den man sich ohne weiteres in den Kühlschrank stellen und über 2-3 Tage trinken kann. Ja.
Das war die erste Sendung, ne?
War die erste Sendung?
Mit Bouvet La Dubé. Also wir haben in der ersten Sendung haben wir 3 Weine von Jax, genau.
Okay.
Ja, das war, glaube ich, die erste Sendung. Das war ja auch Weihnachten. Genau, das war Dezember 2012.
Ist echt so lange, machen wir den Scheiß schon.
Ja.
Krass.
Ja, witzig, ne?
Jetzt wird er wärmer, jetzt rieche ich was.
Ja, ich finde, das ist nochmal, das ist nochmal wieder ein völlig anderer Schnack. Das ist ein reiner Pinot Noir Champagner, der eben von besonderen Kalkböden kommt, die man auch im benachbarten Chablis findet. Witzigerweise wird ja im Chablis, zumindest in der Appellation Chablis, ausschließlich Chardonnay erzeugt. Mhm. Während sozusagen die Côte d'Or vor allen Dingen bekannt ist für ihre Pinot Noirs, obwohl die im Wesentlichen die gleichen Böden haben. Ja? Aber das sagt halt viel darüber aus, dass eigentlich Chardonnay und Pinot Noir auf den gleichen Böden mehr oder weniger sehr gut funktioniert. Ja. Das ist zum Beispiel so, die Côte Blanc, die ist hier in der Champagne, ist eben berühmt für ihre Chardonnays, also 99% Chardonnay-Anteil an der Côte Blanc. Und wenn man auf die andere Seite der Marne schaut, da hat man die Orte Ailly und Ambonnet und Bouzy. Die haben einen noch höheren Kreideanteil als die Côte Blanc, aber dort wird fast ausschließlich Pinot Noir erzeugt.
Ja.
Also das hat mehr mit Traditionen zu tun, glaube ich, denn mit irgendwas anderem. Und hier haben wir halt diesen reinsortigen Pinot Noir, der natürlich auch immer noch, finde ich, total viel Kraft, Energie und Frische hat. Aber hier kommt noch was ganz anderes dazu. Ne?
Das ist
hier
wird es
rotbeeriger, schwarzbeeriger, sogar kirschiger fast in der Nase. Und hier hast du auch so ein bisschen was von süßem Gebäck, finde ich. Ja. Ne? Es ist nicht.
Doch, aber eher so Strudel, ne? Also was Apfliges.
Ja,
also Mürbe, Apfel, ja. Strudel mit Strudel aus mürbem Apfel. So, jetzt.
Strudel. Ja. Auch hier im Wesentlichen Holzausbau.
Merkt man.
Man hat dieses Rauchige in der Nase so ein bisschen. Du hast auch ein bisschen vom Holz. Das Holz zeigt sich hier präsenter, finde ich, als bei den anderen Weinen. Und ich finde ihn dann am Gaumen von den dreien eigentlich am elegantesten. Ja? Der Bonnet-Ponson hat dieses Erdige. Der Talon hat eben diesen super schönen frischen Zug und hat auch eine sehr elegante Perlage, aber das hier, oder vielleicht am weinigsten, sagen wir mal so, ist vielleicht der weinigste, der burgundischste von diesen zwei Champagnern. Und das ist auch tatsächlich die Idee von Oriot, weil er halt im Prinzip ein Burgund-Fan ist und Burgund halt auch nicht weit ist. Und es gibt so einige in der Ecke, die auch bewusst ihre Champagner mit weniger Druck ausbauen. Das kannst du ja steuern über die Menge sozusagen an Hefe und Zucker, die du noch zugibst in die Flasche. Ja? Kannst du ja steuern, wie viel Druck der nachher hat. Und Oriot und so ein paar andere, die nehmen halt ein bisschen weniger Druck. Also normal ist ja 6 Bar und die haben halt so ein bisschen weniger, weil sie tatsächlich ihre Champagner so ein bisschen weiniger und so ein bisschen fülliger haben wollen, als das eben teilweise anderswo ist. Ne?
Ist aber nicht mein Favorit, muss ich sagen.
Ja, muss ja auch nicht.
Stimmt. Ja.
Das funktioniert halt auch super zum Essen. Ja. Du kannst halt mit diesen Sachen tatsächlich schon in Richtung rotes Fleisch gehen. Ja. Das funktioniert schon auch irgendwie mit, ich sag mal, also jetzt nicht mit dem Steak, aber mit so fein aufgeschnittenem Rindercarpaccio oder sowas. Ja. Kannst du sowas gut machen. Überhaupt dann auch mit roten Beeren, ja, auch mit gegrillten Sachen. Das funktioniert ziemlich gut.
Interessant ist auch wieder mal, darum geht es im Chat, geht es auch gerade um Gläser. Und ich finde auch interessant, wie du aus zwei, ich habe zwei verschiedene Gläser hier, also das Salto.
Ja.
Weil das eine, wie heißt es hier, Dingenshütte? Nee,
Josephine.
Genau, habe ich mittlerweile das zweite von kaputt gemacht.
Echt? Oh.
Was irgendwie sehr frustrierend jedes Mal ist. Also klingt geil, ne, wenn die so runterfallen, aber... Oh fuck, Mann, das war ein Abendessen in einem guten Restaurant. So, naja, jedenfalls habe ich gerade ein Salto und ein, was ist das hier? Stölzele Lausitz, so ein Standard-Weißweinglas von denen irgendwie.
Ja.
So, und es ist schon direkt ein Unterschied in der Nase.
Ja, ich habe für diese Art von Schaumwein tatsächlich mein Idealglas gefunden, glaube ich.
Sektflöte.
Von Sophienwald. Noch so eine österreichische Glasfirma. Und das heißt tatsächlich Champagne Grand Cru. Ja, weil das für solche Art von Champagner gemacht ist oder Schaumwein überhaupt. Also es ist auch für einen Griesel oder für Pocaccio oder sonst irgendwas gemacht. Die haben halt sozusagen ein normales, etwas kleineres Schaumweinglas und dann haben sie eben dieses Grand Cru und das finde ich tatsächlich total gut für diese Schaumweine, weil
45 Euro.
Alter, echt? Kostet das mittlerweile?
Ja. Boah, okay.
Ja, das ist krass, ja. Alter. Also klar, ist Mund geblasen und so. Ich habe auch nur eins davon, so für mich, ne? Und ich habe nicht 45 Euro bezahlt, das weiß ich noch. Aber das finde ich tatsächlich ziemlich ideal, so für mich zum Champagner verkosten.
Ja.
Oder Schaumwein verkosten für vernünftige Schaumweine, weil das irgendwie anscheinend, es hat nicht zu viel Oberfläche, damit also der Schaum sozusagen nicht zu schnell verschwindet. Aber er hat genügend Oberfläche, damit sich die Aromen gut entwickeln. Man kann es sehr gut in diesem Glas schwenken und fühlt sich irgendwie auch gut an, finde ich. Genau, im Chat heißt es, Oreo ist extrem komplex, erschließt sich aber nicht sofort, reift sehr gut, braucht oft noch Zeit. Deswegen hatte ich gesagt, ne, schüttet das mal in eine Karaffe und guckt, was passiert, weil das lohnt sich einfach. Der Champagner kann von den dreien am meisten Luft gebrauchen, sozusagen, um sich aufzuschließen. Und ich glaube, es wird auch klar bei diesen Champagnern, es wäre eine Schande, die irgendwie unter 10 Grad zu trinken. Ja? Das sind keine Champagner für 8 Grad.
Darauf habe ich ihn gehabt. Ne? Also ich habe halt eine halt raus aus dem Kühlschrank geholt, da sind es dann 8 und habe dann nochmal eine Manschette drum gemacht, die ich aber im Tiefkühler hatte vorher. Und das zieht den dann natürlich nochmal runter um einige Grad wahrscheinlich.
Ja, brauchen die nicht, ne? Das ist, die bleiben frisch. Die bleiben frisch, die brauchen diese Kühle nicht. Klar, ich meine, wenn du jetzt irgendwo draußen im Garten, im Sommer im Garten sitzt, wenn es warm wird, dann sollten sie die Temperatur haben, weil sie irgendwie, ne?
Du sitzt ja nicht alleine im Garten und machst so eine Flasche auf, weißt du?
Nee,
klar. Du sitzt halt mit 3-4 Leuten und dann ist dann eine halbe Stunde ausgetrunken.
Ja.
Jetzt nochmal die anderen.
Da kommt auch sowas von Marzipan auch mit rein, finde ich. Sehr viel Kirsche, Marzipan, sehr, sehr seidig einfach. Das hat einfach auch einen sehr schönen, feinen Gerbstoff, finde ich, am Gaumen, das Ganze. Schon toll, also. Und auch einfach nette Typen. Also den Cyril Bonnet kenne ich noch nicht, aber Benoit und Olivier sind einfach auch tolle Typen. Ja. Ich meine, wir waren ja mit
ja, Benoit war super, der war wirklich das. Vor allen Dingen, wenn du dann so dagegen diese ganzen anderen französischen Weinproduzenten, diese hochnäsigen, das sind ja wirklich unangenehme Leute dabei auch manchmal.
Klar, wobei du die natürlich auch überall hast.
Ja, ja, aber klar, aber bei Franzosen
fällt es halt
immer noch mal besonders auf, finde ich, weil die diese Sprache sprechen, die auch immer ein bisschen hochnäsig klingt. Ne?
Ja, und es ist natürlich in der Champagne auch so, dass du eben wirklich diese Champagne des Geldes hast und der wirklich großen Firmen. Ich meine, da sind ja auch viele Champagnerhäuser, die eben zu LVMH gehören oder zu anderen Luxusartikelherstellern. Das ist dann einfach auch ein Luxusprodukt geworden und die haben natürlich auch die Preise gepusht. Ja? Ja. Also ich meine, alles, was zu LVMH gehört, wird teuer. Ja? Also ich meine, schau dir Rimowa-Koffer an.
Ja, ja, ja.
Und das gleiche wird wahrscheinlich mit Birkenstocks auch passieren in den nächsten Jahren. Ja? Die werden wahrscheinlich auch nochmal teurer.
Was, Louis Vuitton hat Birkenstock gekauft?
Ja, ja.
Nee.
Ja.
Shit. Das heißt, ich sollte mir jetzt mal noch ein paar Birkenstock auf Vorrat kaufen, bevor ich mir nicht mehr leisten kann, oder was?
Ja, sowas.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, ja.
Ah, das darf doch wirklich nicht wahr. Das ist doch, also.
Ja. Ich glaube, das nehmen wir hier in Deutschland überhaupt nicht wahr. Also, dass Birkenstocks oder wenig wahr, dass die irgendwie ja total gehypt sind, irgendwie in, keine Ahnung,
das Einzige, was mir immer
New
auffällt,
York,
ist, dass,
Los Angeles.
Das Einzige, was mir halt immer auffällt, ist, dass die ich haben will, die sind immer nicht in meiner Größe verfügbar. Das ist, darum habe ich dann den Verdacht, dass die sich sehr gut verkaufen irgendwo hin, ja.
Ja.
Ich höre mir jetzt nicht irgendwie 4 Kartons Birkenstock in den Schrank stellen, weil ich Angst habe, dass ich mir die Dinger nicht mehr leisten kann in Zukunft. Das ist auch verrückt. Naja.
Ach, schön.
Ja, der Oreo, der fällt so raus, ne? Der, ja.
Ja, 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 der fällt raus. Wo, ich bin jetzt gerade wieder beim Talon. Ich habe nochmal Talon nachgegossen. Es ist einfach schön, wie letztlich wie total vielfältig die Champagne wird, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Das ist natürlich echt ein Preisproblem geworden, das muss man auch sagen. Ne? Also ich meine, das ist, was heißt Problem, aber es ist dadurch, dass die Traumpreise immer weiter gestiegen sind, dass es halt eben von manchen auch eben als Luxusprodukt gepusht wird, sind die Preise einfach auch in die Höhe geschossen. Ne? Ja. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich glaube, die Nicola, die vor ein paar Jahren Champagne Characters gegründet hat, von denen die Weine ja kommen, die hat das auch gemerkt. Also die hat schon aufs richtige Pferd gesetzt, glaube ich. Weil eben gerade diese Winzer-Champagner doch einen enormen Aufschwung erlebt haben. Und ich glaube, diese großen Häuser stört's gar nicht. Die kriegen das gar nicht mit, weil das einfach immer noch nicht ein Missverhältnis, aber ich meine, das ist immer noch eine ganz kleine Gruppe von Leuten gegenüber Produzenten, die ja irgendwie ein paar Millionen Flaschen erzeugen.
Ja, klar. Ich meine, die auf den Autorennen, da wird dann halt auch nicht irgendwie Tarlon verspritzt.
Nee.
Das ist dann ja doch wieder hier immer nur Veuve Clicquot, also die mit den auffälligen
Etiketten. Lanson ist es, glaube ich, im Moment oder so.
Okay. Genau.
Das ist, aber nee, ich glaube, es ist mittlerweile haben die Italiener da irgendwie, das glaube ich, irgendwas Italienisches geworden.
Okay.
Aus dem Trento. Ja, ja. Auch ganz witzig. Ja. Wobei es eben auch sozusagen für die Winzer Champagner auch nicht einfach ist, sich zu behaupten in diesem Markt. Also es gibt Leute, also auch Champagner-Winzer, die sagen, dass sich da gerade total der Markt bereinigt und tatsächlich auch irgendwie nur noch die übrig bleiben, die wirklich auch marketingtechnisch total gut aufgestellt sind.
Ach was.
Und alle anderen irgendwie verschwinden, weil es eben so aufwendig ist, dieses Produkt Champagner dann doch erfolgreich zu vermarkten. Vor allen Dingen gegenüber den Konzernen sozusagen, die da immer die Nase vorne haben. Ne?
Die müssen sich doch eigentlich nur zusammenschließen, dann schaffen sie es doch auch gegen die Konzerne anzustinken, weil so jemand wie du und ich, wir werden doch immer erst mal bei Talon gucken, bevor wir bei keine Ahnung, Pommery gucken oder so.
Ja, ja, aber das sind irgendwie dann unterm Strich dann doch ja vergleichsweise wenig Leute, ne, die Champagner dann anders wahrnehmen.
Ja.
Aber es gibt noch mal eine Frage, weil wir überhaupt nicht zu Ende besprochen haben, wie Vrin tatsächlich angefangen hat.
Gute Güte.
Mhm. Also du hast ja mit Tim, ja, hast du noch Safe for Work gemacht, für wie viele Jahre?
Das weiß ich gar nicht mehr. Also das war halt, Tim hatte Also Tim Pritloff, zweite Generation Podcaster in Deutschland, der hatte 2004, 2005 irgendwann angefangen, das ins Regelmaß zu überführen und das zu seinem Beruf zu machen. Das ist ja eigentlich das Spektakuläre an der ganzen
Sache. Ja, ja.
Weil Podcasts machen können viele, aber ein paar von uns haben es wirklich geschafft, das über die Jahre zu unserem Beruf zu machen.
Ja.
Das ist schon wirklich, wirklich faszinierend. Tim hatte damit angefangen, hat immer dran geglaubt und der hat so eine ganz komische, zumindest an einigen Stellen glaubt der halt oder hat er halt immer an mich geglaubt auch. Und hat halt immer gesagt, ja, Holgi, mach mal Podcast. Ja, das wird dein Ding sein. Das ist so, ich habe halt immer gesagt, ja, nee, das ist ja nix. Ich arbeite ja beim Radio, das ist ja was, ne, das ist ja das Reelle und Podcast, das ist ja so ein Internet-Ding. Das Internet wird ja wieder verschwinden und sowas. Und ich war dann von 2006 bis 2010 habe ich ja in Frankfurt am Main gearbeitet und in Berlin. Und bin hin und her gependelt und Tim hat die ganze Zeit mich agitiert. Er hat immer gesagt, ja, Podcast machen, mach mal Podcast. Und ich weiß es gar nicht mehr, wann genau ich dann angefangen hatte mit ihm. Müsste jetzt mal jemand nachgucken. Chat, guck doch mal nach, wann die erste Sendung Not Safe for Work gelaufen ist. Jedenfalls hat Tim dann irgendwann hat er gesagt, so komm mal vorbei, wir machen jetzt mal einen Podcast. Und dann habe ich bei ihm gesessen und dann hatten wir einen Mordsspaß und haben das institutionalisiert. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2010, weiß nicht, auch im Winter, habe ich hier gesessen und habe gedacht, so, machst du denn jetzt? Naja, hast ja Geld übrig, also ich habe halt ganz gut verdient damals beim Radio, hast ja Geld übrig und jetzt kaufst du dir mal Ausrüstung. Damals war Ausrüstung noch eine Sache, die war sehr, sehr teuer, das können sich heute die Leute gar nicht mehr vorstellen. Sie war sehr teuer, man brauchte sehr viele Gerätschaften und ziemlich viele Kabel. Also alles, was sich heute in Software abbilden lässt, mussten wir damals in Hardware abbilden.
Genau, also ich weiß noch, Klammer auf, irgendwie als meine Mutter hat irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er für ein kleines Plattenlabel die Texte für die Inlays geschrieben, ja. Und die hatten halt Macs und wir haben uns dann auch Mac mit Scanner und Lesesoftware, Texterkennungssoftware und so weiter angeschafft.
PageMaker und sowas, ne?
Sorry, ey, das war so teuer, unfassbar.
Ja, klar, ich weiß auch noch, als ich dann, wann war denn das? Ich hatte ein magneto-optisches Laufwerk auf meinem Bürorechner, da habe ich drauf bestanden, um ordentlich Speicherplatz zu haben.
Oh ja, ja.
Dann war 1994, naja, egal. Jedenfalls, ja, 2009, sagt der Chat, im Juni 2009 gab es das erste NSFW. Das heißt, ich habe dann noch anderthalb Jahre mit Tim das zusammen gemacht und dann habe ich mir irgendwann hier im Winter Ausrüstung gekauft, vor Weihnachten, weiß ich noch. Ich habe mir vor Weihnachten gekauft, ein Mischpult, Mikrofone, Ständer, Kabel, alles pipapo, zwei Audio-Interfaces, glaube ich, noch. Und dann lag das Zeug erstmal nur hier rum. Wie ich halt so bin, ne?
Oh, ich kaufe mir das mal gesammelt.
Genau. Ja. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, dann habe ich irgendwann gesagt, der Scheiß liegt ja jetzt auch hier rum. Jetzt guckst du mal, ob du damit nicht noch irgendwie was reißen kannst. Und das war 2011. Und ich weiß, ich habe ja sehr viel Hörertalk gemacht. Ich habe ja bei Fritz und bei UFM in Frankfurt sehr viel Hörertalk gemacht. Mhm. Etliche 100 Sendungen waren das ja dann irgendwie über die vielen Jahre. Und fand das eigentlich immer sehr geil, finde das auch eigentlich heute immer noch sehr geil und habe gedacht, vielleicht kann man das, was ich jetzt nicht mehr, also ich bin dann in Frankfurt, bin ich ja dann irgendwie gefeuert worden, also beziehungsweise ist meine Sendung eingestellt worden, also ich hatte nur in Frankfurt die Sendung, dreimal die Woche, das ist dann, ich weiß gar nicht mehr, was 2009 oder 2010 haben sie dann das Ding über auf die ganze ARD ausgerollt, aber dann habe ich halt nicht mehr drei Tage in der Woche gemacht, sondern nur noch einen Tag in der Woche und das ist dann auch irgendwann zu Ende gegangen und ich krieg's auch gar nicht mehr so genau zusammen, zumal ich ja auch getrunken habe. Jedenfalls habe ich gedacht, dieses Hörertalk-Ding, das funktioniert und ich versuche mal das immer im Internet abzubilden. Also ich versuche das jetzt mal als Podcast abzubilden und habe halt diesen Livestream, habe einen Livestream machen können, damals noch mit Xenim hieß das Ding.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ersten Sendungen gemacht habe. Ich habe dann relativ zügig, hatte mir dann irgendein junger Nerd so ein Tool programmiert, wo du dich auf einer Webseite eintragen konntest und sagen konntest, so, ich bin der Christoph, ich würde gerne über Wein reden, hier ist mein Skype-Handle. Das habe ich dann im Backend gesehen, konnte im Backend auf das Skype-Handle klicken, das ist dann automatisch in mein Skype geflogen und Skype hat dich angerufen. Ich konnte dich also praktisch so über so einen Halbautomaten in die Sendung holen. Und habe damit halt reichlich Sendungen gemacht, die hießen damals Ferngespräche.
Ah ja, ja, ich erinnere mich.
Ja, gibt's auch heute noch. Also die liegen noch rum. Hießen damals Ferngespräche und das ging dann so irgendwie, ja, das waren irgendwie eine Sendung, immer so 3-4 verschiedene Gesprächspartner da waren und die Sendung ging halt aberwitzig lang. Das war auch damals noch das Einzige, was ich gemacht habe. Also von daher ging das auch noch. Das waren immer so 3 Stunden Sendung und länger. Und ich frag mich nicht, warum. Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, eigentlich ist das Quatsch, dass ich eine Sendung mit 3 so großen Themen mache. Eigentlich sind das 3 Sendungen, wo ich mich dann um das einzelne Thema intensiver kümmern kann noch. Als dass ich immer im Hinterkopf habe, da hängt jetzt noch einer in der Warteschleife sozusagen. Dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Ja, und dann, ja, so ging das dann halt weiter, wenn du so willst. Also das war so, das war so die Frühphase. Und dann wurde die Technik immer besser, wurde immer besser zu bedienen. Naja, und ich hatte halt das Glück damals, wir waren ja damals kaum Leute, also das ist ja, wen gab's denn? Thomas Wannhoff hat noch da aus Asien seinen Wissenschaftspodcast gemacht, glaube ich, Wunderbare Welt der Wissenschaft, dann gab's Timo Hetzel in München, der war damals schon unterwegs, Larissa Vassilian war unterwegs, der hat aber, glaube ich, mittlerweile auch aufgehört mit dem Podcast, ich bin aber nicht sicher. Wie hat die sich denn genannt? Die hatte so einen Künstlernamen, wie hieß sie denn nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Siehste? Ja, ich weiß, also ich weiß nur damals, also ich dann habe ich angefangen und habe dann eben dadurch, dass ich vorher 7 Jahre das Chaosradio gemacht habe, war ich halt auch schon in so einer sehr technikaffinen Blase irgendwie unterwegs, auch stimmlich.
Und da war der Tim auch schon, oder?
Da war Tim. Tim hat lange Jahre, also Tim war lange Jahre eigentlich so, hat das Chaosradio so ein bisschen auch koordiniert und hat sich da den Hut aufgesetzt. Und war auch immer mein Ansprechpartner und so. Daher kam das auch, dass wir uns irgendwie näher gekommen sind letztlich. Damals war der Markt sehr überschaubar. Und es ist ein Markt, so leid es mir tut. Ich hätte es gerne romantischer, ist es aber nicht. Der Markt war recht überschaubar und dadurch, dass ich in so einer technikaffinen Umfeld Blase schon recht bekannt war, habe ich auch recht schnell für damalige Zeiten sehr viele Downloads gehabt. Also ich habe ganz schnell 4-stellige Downloadzahlen gehabt mit meinen Sendungen. Darum heißt das auch Vrind. Das ist halt ein scheiß Name eigentlich, ne? Und das Ding, das Kind brauchte halt irgendeinen Namen und ich habe ihm den gegeben und dachte, er kann es ja dann immer noch umbenennen. Aber dann waren halt so viele Hörer da, dass ich dachte, du kannst das jetzt nicht umbenennen. Und darum heißt jetzt so. Ja, und irgendwann wird das Ganze ja dann wahrscheinlich auch, wie nennt man das denn, kultartig. Also ja, 1000 Sendungen darf es halt heißen, wie es will, ne? Ja. Naja, und dann kamen so die ersten Finanzierungsmodelle. Also zu der Zeit kam dann ja auch direkt Flatter auf.
Ja.
Das war auch so ein Geldeinsammeldienst für genutzten Content. Ein absolut überlegenes System, die sich dann selber ans Kreuz genagelt haben durch ein paar unternehmerische Fehlentscheidungen.
Ah, okay. Das war's.
Ja.
Das fand ich auch super.
Das war total gut, weil du hast halt, jeder, der deinen Podcast gehört hat, hat dir einen Anteil, was weiß ich, 50 Cent in den Hut geworfen, automatisch mehr oder weniger.
Ja, genau. Ja.
Naja, und das.
Weil du das so eingestellt hast.
Genau. Ja, nee, also der Hörer konnte das so einstellen, ne? Also wenn,
ja, genau, ich der Hörer
sagen,
konnte das so
ich
einstellen.
Ich konnte sagen, ich gebe 10 Euro für Kulturproduktion im Internet aus und diese. Und
verteile das auf die und die Sachen.
Genau. Genau, also ich höre 10, da hast 10 Podcasts gehört, 5 Artikel gelesen, dann hat halt jeder 10 Euro durch 15 bekommen. Und das ist eigentlich ganz, ganz spaßig gewesen. Und die hatten dann halt ein paar unternehmerische Fehlentscheidungen, sind darüber baden gegangen. Aber da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, ach guck mal, das, was ich hier mache, ist einer nicht geringen Anzahl an Menschen was wert. So. Und hab dann gedacht, okay, wenn das einigen Leuten was wert ist, das ist halt so ein bisschen, ich vergleiche halt immer so ein bisschen mit Frittenbude oder Kleinkunst, weißt du? Du hast so ein Angebot, das eigentlich relativ beschränkt ist, also die Zielgruppe ist relativ beschränkt, weil ich glaube, mit der Art und Weise, wie ich das mache, damit erreiche ich keine 2 Millionen. Also ich bin halt nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ne? Aber ich erreiche vielleicht genug Leute, damit habe ich mir gedacht, dass ich zumindest eins meiner Standbeine aus diesem Podcasten irgendwie ableiten kann. Und das hat eigentlich die ganze Zeit funktioniert und funktioniert halt auch heute noch. Und heute ist das mein Beruf, das ist mein Geschäft hier.
Ja.
Und ich habe halt noch das Glück, dass ich beim Radio jetzt 5 Jahre nochmal moderieren konnte. Damit hatte ich ja damals schon nicht gerechnet, als ich bei Fritz aufgehört hatte.
Ja.
Dann kamen immer mal wieder irgendwelche Auftraggeber dazu. Also die Helmholtz-Gemeinschaft kam dann und sagte, hier, wir könnten uns vorstellen, dass man mit Podcasts PR machen kann. Bewirb dich doch mal. Das ist dann so, du musst dann so 3 Angebote einholen. Und ich habe mich dann durchgesetzt gehabt in dem Pitch. Ja, dann kam halt irgendwann die Bayern Tourismus Marketing, für die ich jetzt auch in Bayern wieder unterwegs war, dazu. Und dann kam irgendwann Hornbach dazu. Und dann zwischendurch hatte ich ja noch mal so für so ein paar andere Institutionen auch so interne Sachen gemacht und mal Kleinkram für so eine Pharmabude irgendwie ein Sänger interviewt. Da ging es dann um Sprechtraining und chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen und sowas alles. Und jetzt so ist das mein Beruf geworden und eigentlich ist seit Jahren schon, muss ich sagen, seit Jahren ist eigentlich mein Engagement beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr nötig gewesen. Mhm. Das heißt, ich hätte vom Podcasten leben können die ganze Zeit schon. Hab natürlich dadurch, dass ich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu hatte, habe ich sehr gut leben können in der Zeit. Beziehungsweise, man muss es einfach mal sagen, ich habe halt einfach es geschafft, sehr, sehr viel in meine Rente anzusparen jetzt über die letzten 10 Jahre, weil ich die ganze Zeit immer ein bisschen mehr verdient habe, als ich gebraucht habe. So. Was ganz cool ist, weil wenn jetzt die nächsten 10, 15 Jahre nichts schief geht, gravierend, also sagen wir so, wenn ich in den nächsten...
Das ist halt auch in investiert, ne? Also
ja, klar.
Früher hast du es halt verjubelt.
Ja, genau, vorher habe ich es verjubelt. Ja. Und wenn jetzt die nächsten 10, 15 Jahre ich nicht an meine Ersparnisse ran muss, dann... Ich werde dann keine komfortable Rente haben, aber ich werde auch nicht altersarm sein. Und das ist ein ziemlich geiles Gefühl.
Ja.
Ja, und jetzt ist dann halt, seit ein paar Monaten weiß ich schon, dass im Sommer meine Sendung beim Radio aufhören wird. Und ich habe dann halt jetzt lange überlegt, was mache ich? Also weil der...
Weiß, wir haben ja auch ein paar
wir haben ja lange darüber gesprochen, genau. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut ja sehr viel für seine freien Mitarbeiter, muss man ja auch mal sagen. Das mussten die sich zwar, also oder wir mussten uns das alles erkämpfen, aber es ist jetzt da. Und das ist zum Beispiel so, dass wenn du regelmäßig freier Mitarbeiter beim Öffentlich-Rechtlichen bist, sie dich nicht einfach rausschmeißen können und sagen können, so, morgen ist Feierabend, tschüss, danke. So wie normalerweise, wenn du freier Mitarbeiter bist, sondern sie müssen dir, je nachdem, wie lange du schon da arbeitest, warte mal, wie war das?
Und du arbeitest
und ich arbeite lange schon. Über 20 Jahren, ja.
Ja.
Und alleine daraus erwächst ein Anspruch, also die müssen, ich nagel mich nicht fest, ich glaube, die müssen acht oder 10 Monate lang, müssen sie mir einen Job geben, bei dem ich mindestens irgendwie 70% oder so oder 75% meines Gehaltes weiterverdiene. Ja, das ist so, ist ja fast so wie eine Kündigungsfrist bei einem normalen Job irgendwie. Ne? Das heißt, irgendwas hört auf und dann müssen sie dir ein Angebot machen. Ja. Und das Angebot war halt, dass ich in die Redaktion gehe und da komme ich ja dann auch zum Teil her. Ich habe ja ein Jahr Social Media gemacht, 2015. Habe danach aber schon gesagt, ich mache kein Social Media mehr für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ertrage ich nicht. Also ich ertrage diese Rückmeldungen nicht, ne? Also dieser Hate, der da, das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und habe dann jetzt über die 5 Jahre, die ich dann jetzt nochmal als Moderator unterwegs war, auch ganz einfach, was heißt nicht erkennen müssen, sondern das habt ihr, also meine Freundinnen und Freunde haben mich das erkennen lassen letztendlich, dass ich versuchen sollte, am Mikrofon mein Geld zu verdienen.
Ja.
Und das Angebot gibt's nicht und darum mache ich das halt da, wo ich es kann und werde dann halt
ab selber geschaffen.
Werde dann halt ab Juli versuchen, als wirklich freier, als Podcaster meinen Lebensunterhalt weiter zu verdienen, in der Hoffnung, dass es mir noch dann eben diese 15 Jahre gelingt, bis ich dann irgendwie in Rente gehe oder so. Und dann hoffe ich halt, dass ich auch einer von den Rentnern werde, die einfach die Fresse halten und nicht damit klarkommen, keine Reichweite mehr zu haben und dann so dummes Zeug in der Öffentlichkeit labern wie Thomas Gottschalk oder so.
Ja, sowas.
Ohne, dass ich mich jetzt mit dem vergleichen will, weil der konnte schon sehr gut was.
Es gab noch die Frage, wie Wirren Flaschen dann zustande gekommen ist.
Boah,
und,
weißt du das noch?
Ja, klar weiß ich das. Also zum einen kennen wir uns ja ewig lang. Wir kennen uns ja nicht ganz 40 Jahre, aber so in etwa.
Nee, warte mal, 50, ja, 52, nee, nicht ganz.
36 oder sowas. 37. Also wir kennen uns
Wir kennen uns sehr schon lange. Seit letztem Jahrtausend. Also
weit ins letzte Jahrtausend. Und wir haben halt dann auch irgendwann, als wir durften sozusagen, auch zusammen getrunken. Und als wir angefangen haben, uns für Wein zu interessieren, dann eben auch Wein getrunken. Und dann gab es aber irgendwann, die Initialzündung für diese Sendung war eigentlich eine Fernsehserie, nämlich die mit Oz Clark und James May.
Ach Gott.
Also
Oz Clark James, ist ein... Oz und James' Big Wine Adventure, genau.
Genau. Das war eine BBC-Serie, also es gab 2 Staffeln. Oz Clark ist ein bekannter englischer Weinkritiker.
Ja.
Und James May ist halt von
Top Gear.
Top Gear, also er war einer der Moderatoren von Top Gear. Und die sind ja also in der ersten Staffel nach Frankreich, in der zweiten Staffel durch Kalifornien gefahren. Genau. Und Oz Clark hat im Prinzip meine Rolle gehabt, also über Wein zu reden. Und James May hat Holgers Rolle gehabt, nämlich
nichts zu wissen. Genau, der Auftrag war, glaube ich, James May hat immer gesagt, er will in einen Weinladen gehen, für 10 Pfund eine Flasche Wein kaufen können, ohne auszusehen wie der letzte Idiot.
Genau.
Das war, glaube ich, irgendwie so diese, ja, super. Und genau. James, und da war natürlich die Rollenverteilung eine ganz andere, weil ich will ja tatsächlich was lernen von dem. James wollte ja eigentlich, James war ja der Spaßmacher an der Sache und Oz Clark.
Ja, das stimmt.
Aber Oz Clark ist ja so jemand gewesen, der auch ständig beleidigt war, wenn man seinen
Aber Wein, das haben die auch sehr schön gemacht. Ja. Also der James May, der hatte ja den sogenannten Ossilizer. Genau. Das heißt, Oz Clark irgendwie zu viel Profi-Geschwätz von sich gegeben hat, dann hat der James May den Ossilizer betätigt. Das war schon sehr nett. Ja.
Sehr, sehr schön. Also, das kann man auch immer wieder gucken. Das funktioniert immer noch. Vor allem, wie sie in einer der ersten Folgen da sitzen und Oz Clark sagt so, hat dann irgendwie einen Rotwein im Glas und put your nose into the glass. What do you smell? Und hat schon so dieses gibt ja so diese Handbewegung, ne? Du hast die Nase im Glas und die andere Hand so an deiner Schläfe irgendwie, um deine Konzentration irgendwie für dich selbst zum Auszusuchen. Und James May sagt einfach nur, Fruit. Und wie sie dann immer in diesen Weinkellern standen und irgendwie Oz Clark mit den Winzern gelabert und James May immer nur, can I drink now?
Langweil.
Can I drink now? Das war super, ja. Und darum haben wir das gemacht.
Ja, darum haben wir das gemacht. Ich meine, wir wollten dann das natürlich nicht Video machen, sondern eben Podcast, also das, was wir sozusagen können und schätzen. Und aber das war, glaube ich, der Ausgangspunkt sozusagen. Also meine Idee war ja, also das Problem, finde ich, bei Wein ist ja immer noch diese Schwelle, ja. Also dass Menschen eigentlich gerne einen Wein trinken, gerne ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, aber irgendwie dieses ganze Nerdige daran nicht mögen und das Posche auch nicht. So.
Na, vor allen Dingen, ne? viele Menschen haben regelrecht Angst davor. Ja,
Angst davor.
Ich traue mich ja nicht, was zu sagen.
Die Schwelle in Weinladen, die Schwelle sozusagen zu überbrücken, in ein Weingut zu gehen. Ja. Also all das. Und das ist ja nicht leicht zu überbrücken. Und das war eigentlich meine Idee bei der Sache, wenn wir sowas machen, irgendwie sozusagen über die Schwelle zu helfen. Ja. Und
Diese Frage auch zu beantworten und ein für alle Mal zu beantworten, darf der mir denn schmecken? Das sind ja so Sachen, oder darf der mir nicht schmecken? Das ist ja dieses, du hast dann ja sofort, also alleine der Umstand, dass ich viel Wein trinke und öffentlich Wein trinke, macht mich ja zum Weinexperten, was immer sehr, sehr lustig ist, weil alle immer kommen und sagen, hör mal, du hast doch Ahnung, bestell du doch mal. Und dann sitze ich da vor der Weinkarte und denke, gehe ich jetzt aufs Klo und rufe Christoph an? Ich habe halt keine Ahnung, aber dieses zu sagen, ich probiere das jetzt, das schmeckt mir, ich weiß nicht warum, es war billig und es schmeckt mir trotzdem, es ist teuer und es schmeckt mir trotzdem oder es ist teuer und es schmeckt mir nicht, obwohl alle sagen, oh, das ist ein eleganter Wein, diese Angst davor zu überwinden, Geschmack zu haben und zwar seinen eigenen Geschmack zu haben. Das finde ich wichtig. Genau. Und ich hoffe, dass wir das auch schaffen, über die Jahre hier immer wieder hochzuhalten. Und,
genau.
Ja, und das ist bei mir gründet das ja in Gary Vaynerchuk. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, was der heute macht. Unerträglich.
Ja, ja.
Das ist halt so ein Power-Seller irgendwie.
Ja, ja, genau.
Furchtbar. Und Gary Vaynerchuk ist halt ein Weinladenbesitzer aus, ich glaube, wo kommt der aus? Irgendwo aus New Jersey? Und,
genau, seine Eltern, also im Prinzip ist das ja eine ukrainische Familie, die in die USA aus emigriert ist und sein Vater hat halt einen Weinladen aufgemacht, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und er hat den übernommen.
Beziehungsweise er hat, als sein Vater den hatte, war er einer der ersten, der überhaupt versucht hat, einen Webshop zu programmieren, über den man Wein verkaufen konnte.
Genau, und weil er sowieso.
Also er war extrem früh unterwegs mit online, also Wein und online miteinander zu verbinden irgendwie. Ja.
Und über den bin ich dann gestolpert, als ich nach Frankfurt gezogen bin damals, 2006, 2007 war das. der hat dann hat halt irgendwann gesagt, so, ich probiere sowieso jeden Tag mehrere Weine und denke drüber nach oder rede drüber, dann kann ich es auch vor der Kamera machen, und hat halt jeden Tag, glaube ich, oder jeden zweiten Tag ein Video veröffentlicht, ja, wo er drei Weine verkostet. 1000 Videos hat er gemacht, vielleicht. Und der hat halt überhaupt keinen Respekt mehr davor gehabt, vor der Weinbeschreibung. Und dem habe ich das ja abgeguckt. Also von dem habe ich im Grunde meine Art und Weise erlernt, Wein zu beschreiben. Und du hast es mir dann, also ich habe halt den Mut entwickelt, überhaupt meine eigene Sprache zu finden dafür. Und du hast dann angefangen, mir die Hochsprache sozusagen beizubringen, was immer noch nicht so ganz geklappt hat. Ich erinnere mich
daran, dass das mit der Hochsprache, das ist ja auch so relativ, ne? Also ich finde das Entscheidende, und das war für mich auch das Anliegen, eigentlich eine Idee dafür zu bekommen, wie unterscheidet sich, also wie gut ist sozusagen handgemachter Wein? Lohnt es sich, das Geld auszugeben? Ja. Lohnt es sich, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen? Ja. Was steht dahinter? Auch heute, ne?
Ja.
Das finde ich eigentlich entscheidend. Also so wie du eben auch über Ethos gesprochen hast und die Idee, nachhaltig zu arbeiten. Ich meine, das wird ja immer wichtiger. Ja. Eigentlich müssen wir uns bei jeder Kaufentscheidung fragen, weiß ich etwas über dieses Produkt? Ja.
Ja.
Wie ist es entstanden?
Ja.
Ja, welchen Footprint hat es sozusagen auf verschiedenen Ebenen? Und ich finde, es gibt halt so viel industriell erzeugten Wein.
Das ist eigentlich der Witz, ne? Nur weil es so wenig kostet, machen wir das nicht. Ne? Also wenn du dir ein Auto kaufst, wählst du vorher Testberichte, Kataloge, weiß der Geier irgendwas,
genau,
und glaubst,
genau,
du würdest eine besonders informierte Entscheidung über ein besonderes Produkt machen. Dabei ist das so standardisiert, dass Andreas Kessler, ein Bekannter von mir mit dem Majoren-Podcast, der Autopapst, Andreas Kessler sagt, ich würde mein Auto grundsätzlich nur noch im Internet kaufen, und zwar da, wo es am billigsten ist, weil das ein derart standardisiertes Produkt ist, dass das alles egal ist. Ja. Und da, wo es wirklich drauf ankommt, kommt nicht bei unseren Lebensmitteln, machen wir es nicht. Ne?
Ja, genau.
Das ist schon irgendwie ein bisschen bekloppt. Interessanterweise übrigens, als ich dann beim Thomas Schenk war in Franken, ich dachte dann so, wir redeten so, und ich habe ja eine meiner größten Schwächen ist ja eine meiner größten Stärken. Ich vergesse ja sehr schnell, worüber wir geredet haben. Das ist natürlich eine Schwäche, ja, weil das nervt manchmal, weil ich immer wieder dasselbe erzähle und glaube, ich würde was Neues erzählen. Ist aber auch eine Stärke, weil du kannst mich in einem halben Jahr mit genau der gleichen Kacke, mit der du mich heute begeistert hast, schon wieder begeistern.
Was nur funktioniert in Kombination mit deiner Neugierigkeit.
Ja, natürlich, natürlich.
Neugierde, so.
Natürlich. Das liegt halt auch einfach daran, dass ich bin ja dauerhaft überladen mit Informationen.
Mhm.
Ich rede mit viel zu vielen Leuten immer und mache viel so. Und jedenfalls, wenn ich dann gerade so meine PR-Sachen mache, ne, und das ist PR, muss man sagen, also Helmholtz, Bayern Tourismus, das ist PR letztlich, für die ich da bezahlt werde. Ist halt nur PR für geile Sachen. Da bin ich dann ganz, ganz dankbar.
Ja, aber es gibt halt auch PR und PR
sozusagen. Ja, natürlich.
Ne? Das,
und also Krauss-Maffei müsste, also sagen wir mal so, wenn ich das für Krauss-Maffei machen würde, dann würde ich das ein Jahr machen und dann hätte ich die Rente durch. Ja? Also die müssten dann halt mehr bezahlen.
Weil du so viel Geld verlangen
würdest. Ja. Jedenfalls, ich sitze dann da und sitze bei Thomas Schenk in der Gaststube unten. Wir reden und ich frage dann halt so, als hätte ich sehr, sehr wenig Ahnung, obwohl ich eigentlich ein bisschen mehr Ahnung habe. Aber ich denke mir halt auch, ich bin es dann letztendlich, das ist dann wahrscheinlich auch was ich in diesen 20 Jahren Radio gelernt habe. Ich bin letztlich auch dem Publikum was schuldig. Es halt mitzunehmen, ne? Also nicht so fachzusimpeln, so wie du das machst, was völlig in Ordnung ist übrigens. Also in deinem Wein-Podcast, das ist halt, da reden halt Fachleute miteinander. Was total super ist, dabei zuzuhören. Jedenfalls, ich sitze da so mit Thomas Schenk und frage meine Fragen und mach und tu und so, ne? Und er erzählt dann so, dass er halt auch einen maischevergorenen Silvaner hätte und so. Und ich sag dann irgendwie nur so, Moment, du machst einen Orange Silvaner? Und er sagt, ja, klar. Und wird gleichzeitig so hellhörig, weil, ne, woher weiß der Typ, der hier gerade diese dummen Fragen stellt, woher weiß der, was Orange Wein ist? Und dann hat man die Sendung zu Ende, dann hat er von seinem Ethos 03 eine Flasche aufgemacht und hat dann so mit ihm gequatscht und der meinte, du kennst dich aber auch ein bisschen aus, ne? Sag ich, ja, ich mache einen Podcast regelmäßig über Wein. Sagt er, kenne ich gar nicht. Ich kenne nur den Podcast von Christoph Raffelt.
Ja.
Und der meint halt tatsächlich deinen Originalverkorkt-Podcast.
Ja.
Und sagt, du würdest den Winzern genau die richtigen Fragen stellen, die Journalisten nie stellen, weil sie überhaupt nicht wissen, was Winzer umtreibt.
Mhm.
Fand ich ganz interessant. Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Witzig, danke.
Hab ich auch gedacht, wie, du kennst das und meins kennst du nicht, Arschloch? Also habe ich gedacht, so innerlich so.
Ja, das ist schon witzig eigentlich. Müsste das ja miteinander verkettet sein sozusagen.
Und dann sitze ich da und der ist, kennst du Landvergnügen? Nee, kennst du nicht, ne?
Landvergnügen?
Ja, wir Camping, also wir Campingbusbesitzer, wir kennen das. Landvergnügen ist so eine, das ist ein Buch, das kaufst du einmal im Jahr, das ist auch limitiert. Das ist ein Buch mit Adressen und eine Plakette. Und diese Plakette kannst du dir vorne in deinen Bus kleben und die Adressen sind Winzer, Bauernhöfe und sowas alles.
Ah ja, okay.
Da kannst du eine Nacht stehen für lau. So.
Okay.
Und Thomas Schenk macht da mit, ist halt beim Landvergnügen mit dabei. Und gerade wie ich hier so vor mich hin brabbel, so angetüdert, fällt mir ein, wir hatten auch immer noch mal vor, mit Wohnmobilen oder einem Wohnmobil eine ordentliche Tour zu machen. Und letztendlich, was mich daran gehindert hat all die Jahre, ist, dass ich alle 14 Tage oder jede zweite Woche in Berlin sein muss, um Radio zu machen. Und das fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ab Juli flach. Das heißt, wir könnten das tatsächlich nochmal in Angriff nehmen.
Ja, also es gibt bei mir auch die Großen haben ja jetzt Abi und die Kleine wird ja auch älter.
Ja.
Insofern können wir das tatsächlich nochmal in Angriff nehmen. Ja. Ganz kurze Klammer nochmal, weil die Nicola auch mit dem im Chat ist. Info. Nicola von Champagne Characters. Ah. Und sie sagte, dass in Deutschland immer noch nur 3% Winzerchampagner verkauft werden. Alter. Und die anderen 97% sind immer noch sozusagen, wenn man so will, Industrieware. Ja?
Der Scheiß, über den du diesen geilen Artikel in der FAZ geschrieben hattest mal.
Ja, bei dem Menschen, dessen Namen nicht mehr genannt wird.
And we will never speak his name.
Genau. Genau, über die drei Würfs. Ja. Wahnsinn, oder?
Das ist alles.
Schau, viel passiert in den letzten
Jahren. Ja, kann man so sagen. Es ist viel passiert, ja. Und es ist nicht nur Schlechtes passiert.
Nee, weiß Gott nicht.
Ich habe sogar geheiratet, leg mich am Arsch.
Ja, siehste.
Wer hätte das? Ach, da müsste man jetzt auch noch mal alte Sendungen von mir hören und das abgleichen. Hört euch alte Sendungen von mir an und sucht gezielt nach Anmerkungen von mir zu Eheschließung, Kinder.
Rauchen auch schon.
Kinder rauchen.
Das Thema rauchen?
Ja.
Ja.
Oho. Obwohl, nee, das ist im Podcast ist das nicht mehr. Ne, da hatte ich aufgehört 2004. 2004 hatte ich mit dem Rauchen aufgehört. Für 11 Jahre.
Mhm.
Dann stand ich... Warte mal, ist das verjährt? Ich weiß es gar nicht. Dann stand ich auf Pille im Berghain. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren stand ich dann auf Pille im Berghain und habe gedacht, ach komm, gib mal eine. Und dann habe ich glaube, fast 4 Jahre wieder geraucht. Ja.
Ja, krass, oder?
Das ist heftig, wie man da... wie schnell wieder in deine alten Verhaltensmuster reinfällst. Und das ist ja auch so, ich war auch schon mal 20 Kilo leichter als heute. Und das ist auch gar nicht so lange her.
Ja,
ich auch, ne?
Ja.
Wer nicht.
Ja, scheiße. Ja. Ja. Propelli im Chat sagt gerade, sie sitzen im Camper im Norden von Dänemark und genießen mal wieder den Podcast. Das ist auch schön,
sehr,
oder?
Sehr, sehr geil.
Ja, cool. Ja, sehr schön.
Dänemark, auch schön. Ja. Dänemark würde ich auch mal gerne hin und hätte die Chance, aber wahrscheinlich werde ich arbeiten müssen, weil ich habe. Das ist auch so eine witzige Lebenserfahrung. Immer wenn irgendwie was endet, fängt was Neues an. Das ist so, da gibt's ja doch so Sprüche. Vielleicht sollte ich so einen Instagram-Kanal aufmachen mit so Sprüchen.
Mit so Bauernregeln?
Irgendwie sowas. Aber ist halt wirklich.
Karl May gelesen dabei gewesen.
Super. Nee, aber ist im Grunde, ich hab dann erfahren, deine Sendung endet, Holgi. Also deine Radiosendung endet, hab mich dann da irgendwie mit abgefunden. Also es dauert, ist ganz witzig, wenn du, ne, wenn das über 20 Jahre identitätsstiftend für dich ist. Das dauert eine Zeit lang, bis du dich damit abgefunden hast, dass das wirklich vorbei ist und, ne, und quasi ein neuer Lebensabschnitt anfängt dann damit auch, weil ich eben aus diesem Pseudo-Angestellten-Verhältnis rausgehe. Hatte mich gerade damit abgefunden, hab gedacht, oh, wie geil. Also wirklich so, oh geil, dann hast du ab Juli, dann kannst du im Sommer, kannst du mal zum ersten Mal seit 20 Jahren sowas machen wie einfach mal so ein halbes Jahr vor dich hin slacken, hier eine Sendung machen, da eine Sendung machen, ein bisschen Geld verdienen, alles gut. Weißt du, so bohemian zu leben, wie es Typen wie mir gerade irgendwie noch zusteht, kriege ich eine Mail von, sag ich nicht, ja, lass mal reden hier, Podcast regelmäßig. Bis, ja, jetzt habe ich das Pech, in Anführungszeichen das Pech, dass ich wahrscheinlich bis in den Spätsommer, bis Frühherbst hinein genauso viel zu arbeiten habe wie die ganze Zeit schon. Nur halt nicht mehr für den Rundfunk. Irgendwie ziemlich dämlich. Naja. Aber das ist, glaube ich, das selbstständigen Problem, ne? Dass du.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du kannst halt nicht auch einfach mal sagen, du kannst doch nicht einfach mal sagen, irgendwie, ich mache jetzt ein halbes Jahr nix, weil, ja, dann gehen die Kunden woanders hin.
Ja. Ja, Sven fragt im Chat, ob wir nicht mal wieder ein Vrindflaschen-Event machen, Nummer 2.
Ja, sicher.
Also wir haben ja, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie Jubiläum für Vrind. Wir haben ja dann im Dezember 22 dann auch Jubiläum für Vrindflaschen. Ja. Das sind ja dann auch 10 Jahre. Ja, doch, hatten wir das so oder so vor. Wir müssen mal, wenn dieses, also Pandemie ist ja nicht vorbei in dem Sinne, aber wenn wir mal wieder raus können,
wenn
also
wir
wirklich, genau. wirklich unter Leute, dann machen wir auch mal wieder was unter Leuten. Ja. Da müssen wir mal irgendwas tun.
Ja. Ich habe zwei Veranstaltungsformate in der Pipeline, wie man so schön sagt, die ich einfach nur deswegen nicht weiter verfolge, weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, dass jemand tödlich erkrankt. Also das heißt, ab dem Moment, wo ich davon ausgehen kann, dass sowieso nur Geimpfte bei mir in die Veranstaltung kommen und davon gehe ich dann einfach aus. Also irgendwann wird der Punkt sein, wo ich sage, okay, ich mache jetzt eine Veranstaltung, ich gehe davon aus, dass ihr alle geimpft seid. Ab dem Moment kann man dann
auch wieder Veranstaltungen machen. Und dass die, die nicht geimpft sind, auch kein Problem sind, so, ne?
Genau, das wäre dann also noch das Schönste, dass in dieser kleinen Population dann eine Herdenimmunität diejenigen schützt, die, ja. Also das sollten wir auf jeden Fall machen, weil das war eine sehr schöne Sache und ja. Und das Schöne ist halt, also, ja, wir, anscheinend haben wir beide in Zukunft mehr Zeit für sowas auch. Weil wir nicht mehr nicht mehr so regelmäßig da sein müssen, wo wir gerade sind, ja.
Ja, ja. Ah. Ja, ja, ja. Kann man noch mal was draus machen?
Ja.
Ne?
Ja. Da machen wir da doch jetzt mal was draus.
Ja.
Und gehen nach Hause. Scheiße, die Jingle-Maschine ist weg. Wo sind die Jingle-Maschinen hin?
Was?
Ja, warte. Da ist sie wieder. So.
Ja.
Ja, irgendwer hat in den Chat geschrieben, wir sollen nicht aufhören, diesen Podcast zu machen. Wir haben das nicht vor.
Machen wir auch nicht.
Also wenn das mit meinem Zahnfleisch, ich habe seit Covid-19 habe ich Probleme mit dem Zahnfleisch. Was übrigens ganz interessant ist, ich war jetzt beim Zahnarzt vor 2 Wochen und habe gesagt, ja, Zahnfleisch hier, alles blah. Und er meinte, Covid gehabt? Ich so, okay. Ja. Meinte, ja, ich habe sehr viele Patienten, die Covid hatten und Probleme mit dem Zahnfleisch. Auch ganz interessant. Krass. Also das Einzige, was diese Sendung dauerhaft verhindern könnte, ist, dass mein Zahnfleisch oder meine Leber nicht mehr mitmachen. Ansonsten machen wir einfach weiter.
Genau. Und die nächste Sendung steht ja auch schon fest, die ist am 9. Juni. Ja, also das ist jetzt nicht mehr lange hin, deswegen hatte ich das bei mir auch schon ein bisschen, also letzte Woche, Ende vorletzter, wie auch immer. Weinhandlung Suff liefert die Weine und es gibt dreimal Klaus Preisinger aus dem Burgenland. Das ist einmal Weiß, Kalk und Kiesel, einmal Rot, Kalk und Kiesel und einmal Puschta Libre. Das ist sowas zwischen Weiß und Rotwein, irgendwas Geiles, Frisches, Saftiges, Leckeres und quasi Naturwein, also ne?
Und
also
UPS,
nicht geschwefelt, Kackhörnchen.
UPS hat das letzte Woche liefern wollen. Und hat das jetzt an
du warst
an
so nicht eine, da.
Genau, ich war nicht da. Und ich habe, und sie haben es an einen, so, wie heißt das bei denen, so Pick-up-Drop-off-Dingsbums-Punkt geliefert.
Und das ist wo, in Brandenburg oder wo?
In der Dudenstraße, das ist, ich muss mit dem Auto fahren, um das zu holen. Also,
du meinst, es ist weiter weg als Suff?
Nee, das nicht, aber
okay.
Das nicht, aber es ist halt auch so weit weg, dass du es auch nicht mehr zu Fuß machst, um 3 Flaschen zu tragen. Es ist auch so, ja, mit dem Fahrrad. Moment, ich habe doch ein. Ich hab doch ein Gepäckträger.
Der Chat korrigiert gerade, genau. Ich habe bei mir im Kalender noch der 9. stehen, aber es ist eigentlich der 2. Juni. Wir hatten das eine Woche vorgezogen.
Echt?
Genau.
Haben wir? Warte mal, haben wir echt?
Ja, haben wir.
Warte mal. Nicht, dass wir hier lügen. Stellt sich raus, stimmt.
Ja,
also
2. Juni.
Ja, 2.6. Ja.
Danke fürs Mitdenken, ja.
Genau, ja 2.
Also Juni und dann machen wir noch eine, nämlich am 30.
Stimmt.
Juni. Genau, da machen wir nochmal Naturwein aus Georgien, so Quevri und.
Oh, ne? Krass.
Den wieder,
von den Jungs, wieder von den Jungs aus.
Ja,
aus,
genau.
Ja, okay, cool.
Genau, und dann machen wir erstmal Sommerpause, ne?
Ja.
Bis August. Genau. Also Juli gibt's nix. Juli machen wir mal Pause.
Juli müsste Bier trinken.
Ja, genau.
Ja. Ja, dann.
Oder was es auch immer gibt irgendwo.
Ihr werdet schon irgendwas finden bei euch im Keller.
Genau. Oder ihr bestellt jetzt einfach nochmal irgendwie 12 Flaschen Champagner und dann genau. haltet ihr den Juli auch durch.
Genau. Genau. Naja, 12 Flaschen, da kommst du ja nicht weit mit, ne? Das sind ja gerade mal.
Ja, stimmt.
16 Tage.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Herzlichen Dank für 10 Jahre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an den Chat fürs Mitspielen. Herzlichen Dank für all die Zuwendungen. Herzlichen Dank dafür, dass ihr, das sage ich bestimmt in anderen Sendungen in dieser Zeit jetzt auch nochmal, aber herzlichen Dank dafür, dass ihr mir meinen Lebensunterhalt finanziert. Ja. Und herzlichen Dank, Christoph.
Ja, danke dir.
Und herzlichen Dank,
Wolfram. Wollen Sie in Nizza?
Oh, was wolltest du sagen?
Nö, das waren einfach auch tolle 10 Jahre. Also ich meine, ich höre ja auch viel und es sind einfach tolle Sendungen dabei. Das muss man echt sagen. Also Klassiker, ja, irgendwie. Ja.
Klassiker schön. Der Podcast-Geschichte. Ich fand die ich vorletztes Jahr gemacht habe, wo ich versehentlich so 3 Sendungen über Ostdeutschland gemacht habe. Das fand ich sehr spannend.
Das fand ich toll. Oder über Türkei, ja, mit deiner Bekannten aus der Türkei habe ich irgendwie mit Türkei Helen, auch ja. völlig anders verstanden oder einen ganz anderen Eindruck bekommen oder so. Aber eben auch die Sachen mit Alexander von Hellfeld, die höre ich einfach auch total gerne, weil
das zumal er Matthias heißt.
Auch so schön, ne? ja, weil er Matthias heißt. Ja, auch manchmal ein bisschen durch den Wind ist und das Sachen durcheinander bringt, aber eigentlich einfach auch ein...
Und sich so schrecklich schämt dann dafür, das ist immer so süß, wo ich immer sage, Alter, hör mal auf, so Wissenschaftler zu sein. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben ja das Problem, die wollen immer 100% korrekt sein. Dabei reichen, um eine gute Geschichte zu erzählen, 80%. Ja? Das, was dann nicht korrekt ist, das... kriegt dann sowieso.
Der macht das total schön, weil man sein Engagement einfach so gut mitbekommt. Ja. Aber auch, weißt du, auch diese Astro...
die Ruth. Astro-Ruth. Ja.
Den Blick in den Himmel sozusagen.
Ja, mit Ruth Grützbauch. Ja.
Ja.
Ja. Astronomie. Ja.
Ja. Schöne Sachen einfach.
Ja, das werden wir auch weitermachen, haben wir auch schon geplant. Ja. Also, weil wir sind jetzt rum, also im September letzten Jahres haben wir angefangen, das Jahr ist jetzt einmal rum.
Ja.
Und wir haben schon überlegt, was wir dann machen können, ob wir das dann ausweiten, also aus unserem Planetensystem sozusagen rausgehen und den Rest des Universums angucken. Ja.
Cool. Genau.
So.
Ja.
Ja, dann.
Ich halte jetzt einfach den Mund.
Genau. Halt einfach den Mund.
Ja.
Danke, Christoph.
Gott, aus dem Mund halten.
Danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
redet, ist nicht tot.